Teilnehmer bitte sprechen.
Soll dir was erzählen?
Gerne, erzähl mir mal von deiner Reise mit den Nachtzügen.
Mit den Nachtzügen, okay. Genau, also
Wann hat es angefangen? Wie lange ging das? Was ist passiert? Wen hast du kennengelernt?
Wir sind gefahren an dem Tag, als Sabine über Deutschland hinwegging.
Oh.
Genau, also wir sind von Dresden nach Hamburg gefahren und das war der erste Zug, der wieder gefahren ist. Und zwar war das der Eurocity 176, der startet in Prag und endet in Hamburg.
Und da wo startet die Elbe?
Die startet in...
Nicht so weit weg davon, oder?
Ja, genau. Also die startet im Riesengebirge und macht dann so einen kleinen Schlenker und fließt dann ein Stückchen noch durch Tschechien durch und dann von Dresden nach Hamburg im Grunde genommen. Genau, und da sind wir mit diesem Eurocity da gefahren. Und weil der die Nacht über in Prag dort rumstand sozusagen, deswegen war er von diesem ganzen ICE-Chaos nicht betroffen. Und wie es halt so ist, wenn das der erste Zug ist, dann denken natürlich alle möglichen Leute, die können da einfach einsteigen und mitfahren. Also so geht's, also das war so ein bisschen, also in Berlin vor allen Dingen war es ein Problem. Weil dann der Zug überfüllt war, dann hat die Zugansagerin zusammen mit der Lokführerin haben dann entschieden, also sie fahren da nicht los. Ne? Und es mögen bitte die Leute, die keinen Sitzplatz haben, mögen bitte aussteigen. Das hat sie irgendwie dreimal angesagt und dann hat sie gesagt, so, letzte Ansage, ich habe jetzt hier schon in der anderen Hand, habe ich schon den Telefonhörer, ich hole die Bundespolizei und setze das Hausrecht durch.
aber nochmal zur Rekapitulation. Also ihr seid in Prag eingestiegen?
Nee. Der Zug ist in Prag losgefahren. Ich wollte nur erklären, dass es schon die richtige Entscheidung war, mit diesem Zug zu fahren. Weil er eben fuhr, weil er halt im Ausland gestartet ist und von diesem ganzen Bahnchaos da nicht. Jedenfalls, also sind wir dann erster Klasse gefahren. Dann haben wir uns in weiser Voraussicht haben wir schon zwischen Dresden und Berlin haben wir schon Mittag gegessen. So dass wir dann sozusagen entspannt, mehr oder weniger sitzend, entspannt nach Hamburg reisen konnten. Und da sind wir in Hamburg ausgestiegen, ich glaube mit einer Stunde Verspätung oder sowas. Und sind dann, wir hatten ein Hotel, du kennst dich in Hamburg aus, also wenn du im Hauptbahnhof aussteigst und dann ist, da gibt es nicht die Steinstraße, sondern die Steintorstraße.
Ja, kenne ich.
In stadtauswärts, also das ist ja alles stadtauswärts, also nicht auf der Seite von der Mönckebergstraße, sondern auf der anderen Seite.
Hamburg. Der Steindamm ist da auch.
Genau, also und dort sind wir dann, und da hat man dann mit der U-Bahn waren es eine Station, hat man ein Hotel gehabt.
A&O-Hostel.
Nee.
Also richtig. Aber gibt es da auch am Berliner Tor in Hamburg eine Station vom Hauptbahnhof, da ist ein A&O-Hostel, da gibt es aber auch andere Hotels, ja.
Naja, also ich vermute, dass da ist auch eine Niederlassung von IBM, das wird das Projekthotel von denen sein.
Ah, da, genau da die Ecke habe ich mal gewohnt.
Genau, und da das war eigentlich ganz schön, weil da konnte man abends noch runter an die Außenalster gehen, am Georgskrankenhaus vorbei und dann Außenalster, dann sind wir hinten Kennedy-Brücke rübergelaufen, Binnenalster zum, wie heißt denn das Haus?
Alsterhaus.
Genau, Alsterhaus, das wird gerade umgebaut. Und dann haben wir dort irgendwo auch was gegessen, aber frag mich jetzt, wo wir was gegessen haben.
An der Alster-Terrasse.
Irgendwo dort, aber ich bin mir jetzt gar nicht mehr so sicher, jetzt wo ich drüber nachdenke. Also wir haben jedenfalls dort was gegessen und sind dann mit der U-Bahn wieder zurück. Also wir sind illegalerweise ohne Fahrschein mit der U-Bahn gefahren, weil ich gesagt habe, am ersten Tag, da werden sie uns bekommen, erwischen. Also beziehungsweise war mir das dann auch mit dem Tagesticket gesagt, okay, komm, morgen mach mal. Starten wir frisch und legal. Und war ganz schön. Was haben wir? Wir hatten eigentlich schlechtes Wetter gehabt. Aber für Hamburg war es ein schönes Wetter eigentlich. Also wir hatten uns schon, weil ich gesagt habe, also in Hamburg, also ich hatte ja schon Projekte bei Otto in Hamburg gehabt und da hatte ich nie schlechtes Wetter. Und jetzt habe ich gedacht, okay, wenn du privat dorthin reist, dann wird es schon schlechtes Wetter sein. Und da hat man einiges uns überlegt, was wir machen wollten. Da haben wir uns halt, sind wir runter zum, wie heißt das, Miniaturwunderland sind wir gegangen, genau. Rathaus haben wir uns angeguckt und so weiter und so fort. Und da hat man ja geschlossene Räume. Aber in dem Miniaturwunderland, also das war schon, wir waren ja mitten in der Woche dort,
War viel los.
Dienstag. Und es war zum Kotzen. Also
Das habe ich schon oft gehört. Ich war selber nicht dort, aber also ich habe in einem Hostel gearbeitet in Hamburg und alle Gäste, also manche Gäste, die dort waren, die waren nicht begeistert.
das an sich, die Anlage war schon vollkommen okay, aber als Eltern, du hast ja zu tun, dass du deine Kinder irgendwie im Auge behältst und siehst quasi von der Anlage im Grunde genommen nichts. Und dann ist es halt so, dass, wie soll ich sagen, also die Erwachsenen sind eigentlich das Problem, weil die schubsen und machen und tun, also es ist unglaublich. Also ich meine, man will ja, jeder will ja was sehen, ne? Und dass man dann sagt, komm, ich gehe jetzt in die zweite Reihe und dann kann noch vorne da am Geländer da noch ein Kind stehen oder so. Aber die Rücksicht, die kann man nicht erwarten und naja, also das war, also für die Kinder war es okay, ne? Bloß wir als Erwachsene, wir haben halt in dem Sinne nichts davon gesehen, ne? Ich glaube, wir waren 3 oder 4 Stunden waren wir da drin. Und genau, was war denn noch? Ach so, genau, dann sind wir U-Bahn, genau, wir sind mit der U-Bahn runtergefahren, dann noch ein Stückchen weiter und haben uns den Hafen von Weitem angeguckt. Wir wollten eigentlich eine Hafenrundfahrt machen, aber das war echt zu gefährlich. Also da habe ich gedacht, nee, das kannst du mit den Kindern nicht machen. Die steigen ein und da bist du ja, was weiß ich, keine Ahnung, wie lange dauert sowas, 1 Stunde, 2 Stunden, dann bist du mit den Kindern gefangen auf dem Boot, die kotzen und es ist alles ganz grauenvoll. Aber
Also
was ich
falls du
auch,
mal wieder in Hamburg bist, es gibt auch eine HVV-Fähre. Also da gibt es öffentliche Verkehrsmittel, die fahren auf der Elbe entlang. Die kannst du auch ganz normal mit deinem Tagesticket benutzen. Und da das also öffentliche Verkehrsmittel sind, so ähnlich wie eine U-Bahn oder eine S-Bahn, haben die viel mehr Zwischenstopps. Also da kann man dann immer wieder auch aussteigen, sodass sich die gesamte Fahrzeit also variabel gestalten lassen würde.
Naja, also das wäre meine, also ich habe schon gesagt, wir müssen mal wieder hin, aber dann mal ohne Kinder, weil ich wollte eigentlich, also Hamburg hat ja einen Haufen Museen, ne? Und auch irgendwelches, läuft jetzt gerade so eine Turner-Ausstellung, das wollte ich mir halt mal angucken. Ich habe noch nie was von dem so richtig gesehen und dachte, könntest du ja mal angucken, aber das kannst du vergessen. Also die Kinder sind, also mit Kindern ist es ungeeignet eigentlich, aber das habe ich ja vorher gewusst. Von daher war ich jetzt nicht in dem Sinne.
Du bist voll der
In dem
Kinderhasser.
Sinne, nee, so ist, also, wie soll ich sagen, also, man muss halt, ich sag mal so, wenn man 4 Kinder im Alter zwischen 8 und 15 im Schlepptau hat, dann lohnt es sich nicht, auch nur irgendwelche Pläne zu machen. Also, man kann nur sagen, okay, wir verbringen den Tag irgendwie so ein bisschen indoor, aber wo genau, und das muss man dann halt sehen, weil es auch ein bisschen auf die Kinder drauf ankommt. Und ich habe gesagt, also ich meine, Hamburg war eh nur ein Zwischenziel, ne? Also von daher waren wir da ganz glücklich gewesen, was wir da so erlebt haben. Genau, am zweiten Tag haben wir in Hamburg, ach genau, da haben wir die Stadtrundfahrt gemacht. Und da haben wir erstmal gesehen, dass wir an den interessanten Plätzen einen Tag vorher immer irgendwie so eine Biegung, Straßenbiegung vorher abgebogen sind, ne? Also wir waren immer ganz nah dran und sind dann abgebogen und haben die interessanten Sachen gar nicht gesehen. Und ja gut, also an sich war es okay gewesen. Dann sind wir dann halt abends in den Nachtzug eingestiegen und da ist mir dann ja gut, das war ja erst am nächsten Tag, ist mir dann bewusst gewesen, dass ich vom Mittleren den Pass vergessen hatte. So, und das Problem ist, also wir waren dann also eingereist, aber das Problem ist dann bei der Ausreise und so weiter. Jetzt bin ich mal kurz von der Nachtzugfahrt, also das fand ich ja wirklich toll. Also der Zug fährt los 20:30 Uhr ungefähr. Und kommt am nächsten Tag 8:30 Uhr ungefähr in Wien Hauptbahnhof an. Also man hat 12 Stunden Zeit, sich davon aufzuhalten. Und ich muss mal sagen, also die Österreicher, die haben echt Ahnung davon. Und ich kann nur mutmaßen, woran das liegt. Also ich vermute, das ist ja Staatsbahn. Und die sagen, pass mal auf, als Staatsbahn haben die Aufgabe, hier irgendwie den Tourismus am Leben zu erhalten, also sozusagen Leute zuzuführen an die touristischen, und deswegen müssen wir ja alles tun, dass es alles gut wird. Ne? Mhm. Und entsprechend freundlich waren die. Wir hatten eine, wie sagt man dazu, also jedenfalls die eine Frau, die für uns da verantwortlich war, die hat die ganzen Sachen.
Zugbegleiterin.
Genau, Zugbegleiterin. Die hat uns alles organisiert und hat dann noch für die Kinder, wir hatten dann noch irgendwie Decken noch gebraucht und was weiß ich alles. Hat die sich in aller, also hat sich echt gekümmert, also kann man nichts sagen. Und vom Kosten her, wir haben so einen Liegewagenabteil genommen für 6 Leute. Und das hat für die ganze Fahrt gekostet 200 Euro. Also kannst du sagen.
Für 6 Personen.
Für 6 Leute, genau.
Das ist sehr günstig.
Also da, also für 35 Euro von Hamburg, und vor allem du steigst früh aus und bist also in dem Sinne erholt. Also und kannst da irgendwie schlafen. Und was ich auch erst so ein bisschen, naja, also wo ich unsicher war, ob man, weil man hat ja auch Zwischenhalte und so weiter und dann steigen Leute ein und so. Aber das ging alles. Also man konnte einigermaßen schlafen. Klar, es ist ein anderes Schlafen, als wenn du jetzt zu Hause in deinem Bett liegst.
Kann man das absperren, das Abteil?
Ja, ja, da erst so eine, so eine Kette, da kommt auch niemand. Also die hat am Anfang mal kontrolliert. Und ansonsten kommt die früh eine Stunde vor Einfahrt des Zuges am Ziel, kommt die, bringt dir halt das Frühstück vorbei. Mhm. Ich sag mal so, das ist so ein ganz einfaches Frühstück, was wir da hatten. Ne? Also das war Semmel und ja, für die Kinder so ein bisschen so Marmeladezeug und so weiter. Und für mich war es okay. Ich esse sowieso seit mittlerweile 25 Jahren kein Frühstück mehr, deswegen waren wir es eben wurscht, ja, sozusagen, und die Kinder waren auch zufrieden. Und da sind wir dann also relativ erholt in Wien dann eingetroffen. Genau, und da ist mir dann so beim Überlegen, ist mir dann aufgefallen, ja scheiße, der Pass ist ja gar nicht dabei. Und dann geht's los. Wir wollten eigentlich über die Rückfahrt antreten, über Slowakei und Tschechien. Und jetzt hatte ich jetzt dann bei der deutschen Botschaft dann angerufen, sage ich mal, wie ist denn das jetzt eigentlich? Also wir haben jetzt gerade festgestellt, dass wir den Pass ja gar nicht dabei haben. Wir sind jetzt immer schon eingereist und wie machen wir denn das jetzt? Ne? Also ich meine, so, und das war dann, wie sich dann rausstellt, ein ganz großes Problem, weil der Mensch gesagt hat, ja, das ist zwar, es mögen zwar ihre Kinder sein, ne? Und sie können das jetzt auch frech behaupten, dass es alles ihre Kinder sind, aber wenn sie aufgegriffen wären, dann ist es ein Problem, weil sie könnten ja auch ein Kind entführt haben, zum Beispiel. So, also für den war, also im Gegensatz zu mir, ich habe das jetzt nie so als Problematik. Ich habe gedacht, also es muss ja irgendwie einen Weg geben, da von dieser, also es gibt ja eine digitale Kopie von dem Pass und der muss ja irgendwie, muss es ja was geben. Also es ist ja ein alltäglicher Fall, würde ich jetzt mal frech behaupten. Also das kommt jetzt nicht allzu wenig vor. Ne? Jedenfalls hat er dann, mit dem ich da Kontakt hatte, der war ganz freundlich gewesen. Also der hat dann verschiedene Sachen da noch überlegt und so weiter. Dann hat er dann noch sich tatsächlich für die Identitätsprüfung alles rangeholt. Aber das hat sich dann alles zeitlich nicht mehr so. Und da hat er dann irgendwie, das war Österreicher, ne, der uns da betreut hat. Und der hat dann irgendwie, der hat ja schon gemerkt, wohin die Reise geht, und hat dann gesagt, naja, wenn wir das jetzt nicht hinkriegen, ja, das möchte ich Ihnen aber nicht geraten haben, können Sie über Salzburg, und dann ist er sozusagen über die Straße rüber, ist er dann gleich Deutschland, könnten Sie es versuchen. Also der hat irgendwie so einen Rat gegeben, ohne einen Rat zu geben. Nochmal so nach dem Motto, er möchte das nicht empfehlen, und er hat das im Grunde genommen auch gar nicht gesagt und nochmal hervorgehoben, dass das ganz gefährlich ist. und in Salzburg ist tatsächlich, da geht die Bundespolizei durch, aber die sind bloß durchgegangen. Die haben nach anderen Leuten gesucht oder geguckt oder was weiß ich. Und dann waren wir wieder in Deutschland und gedacht, okay, gut. Dann waren wir wieder auf gesicherten Boden und dann konnte uns ja nichts passieren. Aber das war so ein bisschen, das war das Einzige, was etwas haarig war. Aber Wien selber, genau, da waren wir, genau, also vom Mittwoch waren wir noch in Hamburg, und Donnerstag und Freitag waren wir in Wien. Donnerstag war erstmal so ankommen und mal durch die Stadt gehen und mal so ein bisschen gucken. Und am Freitag Also einfach nur wirklich gucken und die Stadt auf sich wirken lassen. Und weil ich auch gesagt habe, komm, wir setzen uns jetzt hier eine Straßenbahn rein. Und wo uns die Straßenbahn hinbringt und wir es toll finden, da steigen wir einfach mal aus. So in die Richtung haben wir das gemacht. Und das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Und ich habe dann auch gesagt, mein Gott, also jetzt hier sich noch irgendwie eine Stadtrundfahrt oder irgendwas, also das kannst du alles nachlesen, ne? Und die Kinder, die interessiert das in dem Sinne jetzt auch gar nicht, ne? Die wollten, was weiß ich, auf den Spielplatz gehen oder irgendwie so ein bisschen frei rumrennen und so weiter, ne? So ein bisschen Zeug halt machen. Und ja, da haben wir es eigentlich ganz gut erwischt. Da sind wir am ersten Tag sind wir mit der Straßenbahn raus zum Prater gefahren und sind da hinten da irgendwo lang, haben die Donau gesucht und haben sie aber nicht gefunden, bloß so ein Donaukanal, aber war eigentlich ganz okay gewesen. Und was ich wirklich sagen muss, in Wien, ich hatte ja die allergrößten Befürchtungen, dass wir dort als Deutsche veräppelt werden oder sowas, aber die Leute, die, sag ich mal, mit Touristen zu tun haben, die waren freundlich und haben auch, also hatte ich schon ganz anders erlebt. Ne? Also, genau, dann sind wir, wie war denn das? An dem ersten Tag, da sind wir noch raus zu dem Stadion gefahren mit der U-Bahn und haben dort an so einem echten Wiener Würstelstand, haben wir dort Würstel gegessen. Hat den Kindern total gefallen. Also die hätten es am liebsten abends nochmal gemacht. Und abends sind wir dann irgendwie zu einem Griechen geraten. Das war irgendwie, also ich war unentschlossen, ob das einfach bloß so ein, sag ich mal, Geldwäsche-Ding war oder ob das ein echter Familienbetrieb, aber in beiden Fällen wäre es eigentlich ein Familienbetrieb gewesen. Und die waren ganz freundlich gewesen. Also da haben wir uns dort mal so quer durch die Speisekarte dort durchgetankt und das war ganz okay. Und am nächsten Tag, da haben wir dann richtig Wien sozusagen erkundet.
Und was hat diesen Eindruck erweckt, dass es sich um ein Geldwäschegeschäft handeln könnte?
ganz einfach, also es war ganz, also erstens mal, es waren nur, also sozusagen sprechenderweise Griechen dort gewesen und es war, also die gesamte Familie saß dort rum, sozusagen. Ne? Also ich hatte jetzt nie den Eindruck gehabt, dass sie jetzt echt auf echte Gäste eingestellt gewesen sind. Ne? Also, aber es kann auch schon daran liegen, dass es, ich meine, das war, wo war denn das? Das war so, ja, schon in der Innenstadt gewesen. Aber das war jetzt, wo ich sage, okay, es könnte auch so gewesen sein, dass die eher so auf die Mittagstouristen ausgewiesen sind und abends im Grunde genommen die lokale Wohnbevölkerung versorgt haben, könnte ich mir auch vorstellen. Ne? Aber war jetzt nicht unattraktiv, muss ich sagen. Also das war nur so, um sozusagen es war nicht so ein gebügeltes und mit Baumwollservietten und so weiter, sondern das war schon sehr einfach gehalten, aber trotzdem gut. Ne? Also und mit konnte man sich noch ein bisschen mit den Leuten dort unterhalten und so weiter. Hat sich noch herausgestellt, dass denen quasi das Haus dort gehört und so weiter und so fort. Und dass die, wie war denn das, der Vater von, also der Tochter gehört das mittlerweile und der Vater kam vor x Jahren wahrscheinlich als Gastarbeiter eben nach Wien und hat sich dort eben sozusagen dort dann das Haus erarbeitet und jetzt können die Kinder dort, sage ich mal, mehr oder weniger dort das weiterführen und so weiter. War eigentlich so ganz, war ganz okay gewesen. Und an dieser Station, U-Bahn-Station, das fällt mir gerade noch ein, deren Name ich vergessen habe, müsste ich auf der Landkarte nochmal raussuchen, da gibt es eine Installation, das fängt ganz harmlos an. Was weiß ich, seit Jahresanfang wurden schon so und so viele Backhändel verspeist. Ne? Und gibt so statistische Angaben, dann gibt es seit Jahresanfang so und so viele Tote durch Landminen und so weiter. Und so steigert sich das dann. Ne? Tote durch Kriegshandlungen und also so ein Statistikding. Ne? Also ganz edel, so mit Spiegeln so gemacht. Und also das ist mir aufgefallen. Und was mir auch aufgefallen ist in Wien, wenn man sich so ein bisschen von dem, sag ich mal, Historischen gelöst hat, also was weiß ich hier, Burgtheater und so weiter, ne, dann erkennt man, das ist mir richtig aufgefallen, dass die offensichtlich sehr viel Geld so für wie heißt denn das, Kunst in der Stadt oder sowas ausgeben. Also da gibt es, habe ich dann rausgefunden, gibt es irgendwie so ein Stadtfonds oder sowas und die kaufen halt Kunst, die sie da irgendwo im Raum, also im städtischen Raum dann abkippen können quasi. Und gar nicht mal so unattraktiv. Also, gut, Da sage ich mir, na klar, das ist, stellen es halt dahin und versorgen ihre Künstler und so nach dem Motto, irgendwas wird davon schon Bestand haben. Ne? Also das ist mir richtig aufgefallen. Ja, wie gesagt, wir sind dann Freitag rausgefahren. Ich wollte immer auf diesen Zentralfriedhof. Die Kinder sind auch so, sage ich mal, friedhofsaffin und die Frau auch. Da habe ich gesagt, wisst ihr was, also dann lass uns da raus auf diesen Zentralfriedhof gehen. Der ist groß genug, da können die Kinder rumrennen und können sich angucken und was weiß ich, ihre Spielchen da machen. Und wir können ein bisschen spazieren gehen, dass man von dieser 12-Stunden-Zugfahrt und so weiter mal so ein bisschen, also das ist ja immer das Problem, ne? Wenn du irgendwo auf Reisen bist, du sitzt halt relativ viel, entweder im Zug oder dann in der Straßenbahn oder sonst irgendwo, du kommst eigentlich, zumindest war das so uns, also gemessen an dem, was wir sonst laufen, war es halt so ein bisschen wenig gewesen. Und dann sind wir raus auf den Zentralfriedhof. Und wie es der Teufel will, war auch gleich noch Begräbnis. Also das war eigentlich auch ganz schön. Das war ein orthodoxes Begräbnis gewesen. Habe ich auch noch nie gesehen. Also das ist, musst dir vorstellen, wenn du auf den Zentralfriedhof reinkommst, Tor 2, da ist gleich auf der linken Seite, ist wie so eine Art, ich sag mal, Trauerhalle. Ja? Wo dann die Aussegnung wird dort wahrscheinlich nicht gemacht, aber jedenfalls ist dort eine Trauerhalle, da wird nochmal gesprochen und so weiter. Und dann kommen dann die Angehörigen mit dem Sarg und gehen dann quasi dorthin, wo derjenige dann beerdigt wird. Und wir hatten jetzt gerade diesen Teil abgepasst, wo sozusagen raus, aus der Trauerhalle raus und dann gleich ans Grab. Und na, jedenfalls war das so gewesen, habe ich das so noch nie gesehen, also vorne drei, also erst der Sarg, dann die drei Pastoren oder wie nennt man die? Wahrscheinlich ja Priester oder sowas, ne? Also die haben dann so vor sich hingesungen und danach eben dann Witwe, Kinder und so weiter, dieser ewig lange Trauerzug. Und da stand man nur so dort und dann waren wir aber, sag ich mal, an so einer blöden Stelle, dass wir jetzt hätten auch nicht, also wenn wir jetzt weitergegangen wären, wäre es ungehörig gewesen, ne? Also wir waren sozusagen zu nah dran, aber wir waren auch zum Glück so weit weg, dass wir jetzt nicht aufdringlich gewesen sind. Da habe ich gesagt, komm, wir müssen jetzt hier mal eine Weile stehen bleiben, bis die vorbei sind. Kopfbedeckung ab, damit es nicht ganz so blöd aussieht. Und, und warten, bis die vorbeiziehen. Naja, und dann haben wir gesehen, dass da gleich vorne dran, da ist also der offensichtlich dieser orthodoxe Teil von dem Friedhof. Und dann sind wir hinten, also haben uns dann auf der linken Seite gehalten und sind dann hinten, wo dann die Kindergräber sind und der Ehrenhain für die Schauspieler. Wie heißt denn das? Der Ehrenhain der Kulturschaffenden oder irgendwie sowas. Also dort sind wir halt hin. Und dann großen Schlenker wieder zurück in Richtung dieser Zentralfriedhofskirche. Ein riesen Ding. Also das kann man sich gar nicht vorstellen. Also aber das haben halt, ja, das haben sich halt die Bürger damals so gewünscht. Ein Riesending, also diese Kirche. Und dort nochmal Beethoven-Grab und Mozart und dann war es das auch. Aber in Summe sind wir da auch 3 Stunden geblieben. Also es war schon relativ lang und wir hatten so wechselhaftes Wetter gehabt. Also mal Sonne und dann hat es wieder geregnet und so weiter. Und was mir auch aufgefallen ist, die Pförtner sind, also sehr freundlich gewesen, haben uns da auch alles Mögliche noch erklärt und waren dann auch, weil keine Gäste großartig da waren, da waren sie so ein bisschen zum Scherzen aufgelegt. Habe ich mir so mal rangefragt und so weiter, kommen denn auch die Wiener hierher und also wie ist denn das überhaupt und so. Und sagte, ja, na klar, kommen die Wiener da hierher. Und da haben sie dann noch so ein bisschen so mit eine Redensart haben sie uns noch erklärt. In Wien ist es, keine Ahnung, ob das stimmt, ne? Aber in Wien ist es so, wenn jemand gestorben ist, dann sagt man, dass er den 71er genommen hat. Und 71 ist die Straßenbahnlinie, die hier raus zum Zentralfriedhof führt. Das fand ich noch so, fand ich lustig. Also genau, und da gibt es, also Beobachtungen habe ich da gemacht, da gibt es also die also normalen, sage ich mal, Wiener, die dorthin gehen und da irgendwie so spazieren, so wie wir, ne, sage ich jetzt mal. Ne? Dann gibt es die, das haben wir auch, da war eine Touristenhorde gewesen, die haben nach einem bestimmten Grab verlangt und haben sich das erklären lassen, wie sie da hinkommen und sind dann auch gleich wieder verschwunden, also die haben wir gar nicht mehr weiter gesehen. Und dann, genau, und dann sind wir, dann habe ich noch beobachten können, wie, also da ist ja ständig Beerdigung, ne? Also sozusagen, immer, solange es hell ist, wird dort beerdigt, also da gibt es kein Entkommen. Und da kommen natürlich auch Leute an und da hast du dann schon die verschiedenen Trauergäste dann beobachten können, ne? Also welche, die schon total genervt waren, ne? So nach dem Motto, was soll der Scheiß, Freitag hier, ne? Jetzt musst du dir noch den Mist hier antun, aber es verlangt sozusagen die familiäre Ordnung verlangt, dass sie da anwesend sind, aber die waren schon total, also hatten keinen Bock gehabt, ne? Und die haben das, also das hast du schon richtig am Gesichtsausdruck und wie sie auch die Autotür zugeschlagen haben, das hast du schon gemerkt, voller Wut zur Trauer. Dann hast du eben, genau, dann war eine Beerdigung, da kam ein Haufen so mit so Pelzen beladene Frauen und also total frisiert und so weiter, also so richtig, also das konntest du da auch beobachten. Also in dem Sinne eigentlich eine, wenn man so will, eine ziemlich demokratische Veranstaltung, weil da hast du wirklich alles gesehen. Und dann scheint es etwas zu geben, was ich so auch nicht kannte, dass es offensichtlich so ist, dass Leute, die zu Geld gekommen sind, dass sie sich schon zu Lebzeiten wie eine Art, ich will nicht sagen Mausoleum, aber Grabanlage dort errichten lassen, mit allen Schikanen. Also da war dann jemand, der hat sich dann mit so Sandstrahl, Kunst, sag ich mal, seinen Mercedes dort rein gravieren lassen. Ja, also solches Zeug, ne? Also mit sowas muss man dann. Aber das waren viel so Leute, wo man vom Namen nach und auch wo die lagen, das ist uns halt in diesem orthodoxen Teil ziemlich aufgefallen. Wobei der orthodoxe Teil ist halt nah an dieser Trauerhalle dran. Es kann ja auch sein, dass dort an diesen Stellen das besonders teuer ist, also dass das nur Zufall ist, ne? Also dass das an dem orthodoxen Teil da irgendwie ist. Genau. Und mit zwei von den wie sagt man da, Friedhofsbediensteten konnte ich sprechen. Weil da ist mir aufgefallen, da sind immer so kleine Hinweise an den Grabanlagen gewesen, so nach dem Motto, also irgendwie Grabzeit abgelaufen oder sowas, ne? Und da hat er dann, der eine da hat dann irgendwie so mit dem Augenzwinkern gesagt, ja, wenn es nicht zahlen, geht's naus. Also das wird da rigoros gehandhabt, wenn du das halt nicht mehr bezahlen willst, kannst oder wie auch immer, dann wird das Grab halt eingeebnet und Platz gemacht für den Nächsten.
Also was genau bedeutet das? Also wird die Leiche dann transferiert irgendwo anders hin oder nee, ist die dann schon weg zu dem Zeitpunkt und das wird einfach so, als wäre da nie jemand gelegen?
Nee, also die Leiche, also es ist... Also, sagen wir mal so.
Weil die ist ja verwest irgendwann. Also,
das wollte ich gerade erklären. Also die bioaktive Region, also wo was tatsächlich verwesen kann, das ist so spatentief. Mhm. Und alles weiter unten, da passiert biologisch nichts mehr, das ist dann alles chemisch. Deswegen kannst du auf einem normalen Friedhof, also so ein Grab, wie fängt es an? Also das wird sozusagen, wenn es neu angelegt wird, wird es auf 2 Meter Tiefe ungefähr ausgeschachtet. Dann kommt der erste drauf und die nächsten, die kommen dann immer weiter oben bis in, also ich glaube bis 1,40 Meter oder sowas machen sie es wohl. Oder also irgendwie so knapp an die 1 Meter Grenze ran. Dann ist Schluss und deswegen gibt es ja immer mehr Bedarf nach mehr Friedhofsfläche, weil irgendwann sind die Gräber mal voll und nach einer gewissen Zeit werden die dann in Anführungszeichen wiederverwendet. Aber das sind eben sehr große Zeiträume. Deswegen, also die Verwesung in dem Sinne, also dass da irgendwas passiert oder sowas, also dass da Würmer kommen oder sowas, das ist vollkommen ausgeschlossen. Da in die Tiefe kommt kein Wurm. Also das kann jeder nachvollziehen, wenn man jetzt mal beobachten würde, wie jetzt, wenn man zum Beispiel selber mal sowas machen würde. Ne? Also jetzt aus irgendwelchen vielleicht anderen Gründen, als jemanden zu begraben oder sich da einfach mal hinstellt, wenn sowas passiert. Also da gibt es in dieser Tiefe 2 Meter, da gibt es keine Tiere, nichts, das ist tot. Also da passiert nur noch Chemisches. Ich muss jetzt mal das Kind hier im Hintergrund, das nervt mich jetzt. Genau, also die Vorstellung, ich hatte das auch eine ganze Zeit lang, dass da irgendwie sozusagen Würmer zerfressen und dass da irgendwas passiert. Nee, das ist tatsächlich nicht so und es wird halt übereinander gestapelt und irgendwann ist diese Grabstelle mal voll nach, was weiß ich, keine Ahnung, 3, 4 Iterationen sozusagen und dann muss man halt zum nächsten gehen. Das ist dann, das, genau, und Und was die dort dann halt machen, das ist tatsächlich eben diese Grabstelle abbauen. Also das wird dann an irgendwo gesammelt, keine Ahnung. Und ich glaube, also in Deutschland ist es wohl so, dass der Grabstein tatsächlich, also der gehört ja den Angehörigen, die könntet ihr dann quasi mit nach Hause nehmen. Also wenn du das willst, dann könnt ihr dann zu Hause im Garten oder sowas oder auf dem Balkon irgendwie abstellen. Aber wie gesagt, also genau, also dieser Friedhof, der ist an sich eine ganz, also wenn man Soziologe wäre, ja, also da könntest du 100 Jahre lang dort irgendwelche Studien betreiben, den will sich dort einfach dort, was weiß ich, einfach in die Trauerhalle reinsetzen und einfach bloß wartest und wie dann diese Trauernden an dir vorbei und kannst dann die verschiedenen Typen dann beobachten. Oder diese Gäste, das sind auch welche, genau, Jogging, dann war eine. Ein älteres Ehepaar, die haben sich laut drüber unterhalten, was sie wohl diesmal sehen werden. Also die waren so auf Naturbeobachtung ausgewiesen und haben sich eben gefragt so nach dem Motto, ob sie die Eichhörnchen sehen. Die heißen dort irgendwie anders, Eichkatze oder sowas heißt das auf Österreichisch. Und also gibt es verschiedene Typen, die dort rumlaufen und das ist also ein ganz also es ist mehr, ich würde mal sagen, es ist eher eine Art, ich will nicht sagen Freizeitpark, aber eher eine Art Stadtpark als ein echter Friedhof, wo halt zufällig, also es ist ein Stadtpark, wo halt zufälligerweise auch Leute begraben werden. Aber genau, und so an sich, ja, die Kinder waren total begeistert von den Kindergräbern. Was ist da, und da ist mir eben auch aufgefallen, die Kindergräber, die sind ganz selten mit Stein, sondern da ist halt meistens bloß so ein Holzding irgendwie, wo drauf steht Mädchen und dann der Name, also der Vorname. Und das war's. Also teilweise auch, aber das ist halt sehr selten, irgendwelche Fotografien von den toten Kindern, wenn die schon so älter gewesen sind und so weiter. Aber anders als wir das jetzt, als ich das jetzt hier in Deutschland beobachtet habe. Also wir haben ja hier gleich bei uns haben wir einen Friedhof. Da liegt unter anderem der Caspar David Friedrich. Genau, da sind die Kindergräber richtig wie Erwachsenengräber, bloß halt kleiner, aber halt richtig mit Grabanlage und was weiß ich, geboren und gestorben und so weiter. Und das konnten wir dort relativ selten beobachten. Also das war jetzt gar nicht so populär aus irgendwelchen Gründen. Bloß kannst du auch Kinder fragen, so nach dem Motto, warum ist jetzt das, also das, weiß ich, theoretisch könnte man wahrscheinlich jemanden fragen, es ist die Frage, ob das in dem Moment als angemessen gilt. Nö, da haben wir dort, wie gesagt, den Friedhof dort besucht, dann waren wir noch so ein bisschen auf, nochmal, ach so, genau, am ersten Tag fällt mir gerade ein, da waren wir noch im Steffel. Und da ist von meinem Arbeitskollegen der Onkel, der war dort der Chefhistoriker. Das heißt anders, die Dienstbezeichnung. Aber der war dort Chefhistoriker. Der ist vor, ich glaube, 2 Jahren ist der gestorben. Sind wir dort mal durchgehuscht. Aber da haben sie gerade die Orgel haben sie dort zurzeit in der Renovierung. Und dann haben die dort ab und zu mal diese Orgelbauer dort so ein paar Tests gemacht, ob sie die Pfeife da richtig angeschlossen haben und haben da irgendwie so wild drauf rum und dann hast du schon gesehen, die Touris, die das jetzt erstmal nicht so richtig wussten, standen andächtig davor und dachten, wer weiß, was dort passiert, ne? Und dann dachte ich, na, wenn ihr wüsstet, dass das einfach bloß ein technisches Ding ist, das ist jetzt keine Aufführung in dem Sinne, ne? Naja. Nee, das war unsere Fahrt, mehr oder weniger. Und die Kinder wollen es gerne nochmal machen. Also die wollen gerne nochmal Nachzug fahren. Sie finden das sehr interessant, konnten aber auch nicht so richtig beschreiben, was sie da nur interessant fanden. Weil ich muss mal sagen, die Liegen oder sowas, also das ist jetzt so also jugendherbergsmäßig, ja. Also von der ganzen Anmutung her. Also das ist jetzt nichts, wo man irgendwie Hurra schreit oder also dann andächtig davor stehen und denkt, Mensch, das ist ja hier, ne? Und nachts ist es auch dunkel, also siehst noch nicht mal draußen, wo du eigentlich lang fährst. Das ist wie so ein langgezogener, dunkler Tunnel. Was lässt sich noch drüber sagen? Genau, also bei der Österreich, genau, also wir sind ja sozusagen die zweite Klasse gefahren und in der ersten Klasse, in Anführungszeichen, da hast du dann nochmal, also das ist dann wirklich, also da hast du ein Dreibettzimmer und im Dreibettzimmer nochmal eine Dusche und was weiß ich alles. Ne? Was du sonst in dem, was wir hatten, da war das am Kopf von dem Waggon. Und so hast du das nochmal sozusagen in dir drin. Und da hast
was, Gemeinschaftsduschen oder was war das?
Genau. Also, und da hast du das eben nochmal sozusagen in deinem Abteil nochmal integriert. Aber ich weiß gar nicht, was das, also das hat, also es hätte sehr viel mehr Geld gekostet. Und da habe ich gedacht, also naja, das bin ich jetzt noch nicht bereit zu zahlen. Also für so einen ersten Versuch. Ne? Also, und dann hätten wir auch zwei Abteile nehmen müssen. Und aber die ließen sich, also die haben eine Verbindungstür, so dass du die auch sozusagen zu einem großen Abteil zusammenschalten kannst. Ne? Also deswegen, also die Kinder sind total begeistert und jetzt haben wir im Sommer wollen wir jetzt nochmal ganz in den hohen Norden. Da gibt's eine Strecke, die geht von Berlin nach Stockholm. Die ist allerdings nur im Sommer betrieben. Berlin, Stockholm. Und dann von Stockholm gibt's eine Strecke, die geht bis nach Narvik. Also Narvik ist dann schon Nordnorwegen. Und das ist interessant, da gibt es eine Station vor Narvik, gibt es Kiruna. Und Kiruna, das ist eine Stadt, die im Grunde genommen, da wohnen 20.000 Leute, und die ist um ein großes Eisenerzbergwerk drumherum gebaut. Oder zumindest also in räumlicher Nähe. Und jetzt ist das Blöde, dass das dass die Eisenerzader, die, also je tiefer man kommt, umso mehr gerät das unter die Stadt. Und damit ist die Stadt wird jetzt zurzeit umgesiedelt. Jetzt reißt man die sozusagen auf der einen Seite vom Loch ab und baut sie auf der anderen Seite wieder auf, dort wo es sicher ist. und das ist das Interessante an Kiruna. Und natürlich, weil es nördlich vom Polarkreis ist also das wird noch so ein Abenteuer werden. Da fährt man, ich glaube, 15 Stunden oder sowas im Zug da hoch. Also du fährst relativ früh am Abend los, so 18 Uhr, und kommst dann irgendwann früh um 9 Uhr oder sowas an. Müsste ich nochmal nachgucken, also das, wie das wirklich ist. Aber so, das ist mal so die. Und dann ist die Idee sozusagen in Narvik aussteigen. Whale-Watching, ne, die Wale angucken, ob sie noch alle da sind, und dann quasi abends mit dem gleichen Zug wieder zurück. Aha. Das ist so, ja, dort oben, da kannst du in dem Sinne nichts großartig machen. Das ist ja, also wenn du kein Eisenerzmensch bist und jetzt auch nicht so großartig auf Wandern stehst, also Wandern schon, aber halt mit den Kindern, ne, das ist halt immer so das Problem, die kannst du jetzt nicht dazu zwingen, 5 Stunden lang irgendwie, oder die Aussicht auf 5 Stunden Wandern lässt sie jetzt nicht positiv an das Ganze herangehen, ne? Also, obwohl sie es vielleicht sogar machen würden, ne? Also das weiß man ja nicht. Ja, das ist so das Nächste. Und was ich jetzt auch gesehen habe, es gibt auch einen Zug von München nach Kroatien. Das habe ich wieder vergessen, wie der Ort heißt. Genau, da fährst du abends um 11 in München los und bist dann auch so um 9 früh dann in Kroatien und sozusagen fährst direkt bis an den Strand dran. Also das.
Wow.
Ja. Also das Nachtzugzeug, also wenn du da einmal, ich bin ja schon vor, ja, wie lang ist das her? 20, naja, nehmen wir mal an, 25 Jahre mittlerweile. Ja, vor 25 Jahren bin ich zum ersten Mal Nachtzug gefahren. Da hatte ich eine Einladung zur letzten, muss ich mir überlegen, ob ich das nicht durcheinander bringe. Ja doch, das war die letzte Sendung von Privatfernsehen vom Küppersbusch. Das war die Nachfolgesendung. Du kennst den Küppersbusch nicht, da kannst du ja mal googeln.
Ja.
Das war die Nachfolgesendung von Zack. Und aus irgendwelchen Gründen bin ich da, also habe ich so eine Einladung irgendwie, ich kenne die zusammen, müsste ich meine Mutter mal fragen, wie das gewesen ist. Sie hat mir nur erzählt, dass eines Tages da gab es ein Preisausschreiben, jetzt fällt mir ein, da gab es ein Preisausschreiben und da habe ich gedacht, ey, das machst du jetzt mit. Ne? Es kostet dich eine Briefmarke und wenn du Glück hast, dann kannst du dort hinkommen und kannst an der letzten Sendung teilnehmen. Ne? Also die war ja noch legendär, weil der Küppersbusch, der wurde ja abgesetzt, ne? Und der wollte das einfach, der hat gesagt, also ich gehe hier nicht, ihr müsst mich dann schon vom Sender schmeißen. Ne? Und hat sich dann mit seinem lieben Freund Roger Willemsen haben sie eine Schalte gemacht. Und das war immer so gewesen, dass nach dem wie war denn das? Ich glaube, nach dem Küppersbusch kam die Tagesthemen. Und genau, dann haben die so lange gequatscht, bis wirklich jemand einen Stecker gezogen hat. Und da war ich dort gewesen, genau. Und da bin ich und dort sozusagen von meiner Mutter dorthin zu geraten nach Köln, bin ich im Nachtzug gefahren mit zwei Holländerinnen im Abteil. Das war, also da war ich, wie alt war ich denn da? 16 oder sowas? 16, 17? Es war alles ein Abenteuer gewesen. Ich glaube, ich war 16. Es war ein totales Abenteuer. Dann früh im Sonnenaufgang, früh um 4 oder wann, Sonnenaufgang, durch die Rheinschiene dann hinten und dann auf Köln Hauptbahnhof zu gleiten im Zug. Ne? Und dann erstmal, dann kennst du ja selber, Köln Hauptbahnhof, dann befindest du dich erstmal irgendwo in so einem, wie in so einer Art Spaghetti-Topf und weißt eigentlich gar nicht so richtig, wo du hin musst. Ne? Und ich weiß noch, ja, ich hatte mir das dann aufgeschrieben, wo ich hin muss. Und da bin ich aber schon verwarnt worden. Also ich kann nicht mit einem, ein Taxifahrer wird mich, also ich musste zum Schokoladenmuseum und das ist ja fußläufig irgendwie 10 Minuten oder sowas. Ne? Mhm. Und in Angesicht des Gewürs hatte ich eigentlich die Idee gehabt, mit dem Taxi zu fahren. Aber da bin ich gewarnt worden, also dass ein ernstzunehmender Taxifahrer wird diese Fahrt nicht tätigen. Und wenn er sie tut, dann wird er mich also erstmal sozusagen ganz an Waldrand und so weiter, weil das irgendwie damals 5 Mark oder sowas gebracht hätte. Ne?
Ernstzunehmender Taxifahrer macht das nicht. Ja, aber es ist heute noch so, die Taxifahrer in Köln, die sind schlimm.
Naja, also wahrscheinlich hätte ja klar, unter Verwünschungen und so weiter hätte das bestimmt getan. Ne? Da bin ich dann da irgendwie dorthin an der Oper dort vorbei und dann irgendwie da hinten zu diesem Schokoladenmuseum. Und das war, musst du dir vorstellen, ich bin schon Zug gefahren, aber es war ja alles total aufregend und es war auch schon irgendwie, genau, abends war es dann auch irgendwie dunkel, wo ich dann dahin musste. Den Tag über habe ich mir, wie war denn das? Den Tag über hatte ich irgendwie verbracht. Ach, da gab es einen Redakteur, der Tom Teunissen, kannst du mal googeln, der hatte so für die Sportschau und so weiter, war ein ganz lustiger Typ. Und mit dem zusammen und noch einem Bekannten von ihm hatte ich den Tag über verbracht und dann sind wir abends dann gemeinsam, genau, weil das hatte ich mir nämlich nicht zugetraut, da alleine da irgendwo dort in diesem Wirrwarr, wenn es dunkel ist, dort noch hinzugeraten. Genau. Genau. Das Hotel war auch in der Nähe von dem Schokoladenmuseum. Ich bin zum Hotel gelaufen und dann haben wir uns da irgendwo getroffen und dann haben wir erstmal dort uns das alles angeguckt und dann sind wir abends dann zum Küppersbusch hin. Genau. Und genau, von dem Preisausschreiben wollte ich noch erzählen. Muss dir vorstellen, ich habe da also unschuldig, wie ich war, Preisausschreiben teilgenommen und eines schönen Tags ruft es an bei uns zu Hause. Meine Mutter geht ans Telefon und dann war der Küppersbusch selber dran, ne? So, und hat gemeint, also ja, ist denn der Frank da und so weiter? Und meine Mutter, die hat ja auch die Sendung geguckt und so weiter, die war ja total, also hat gedacht, um Gottes Willen, was ist hier los? Ne? Diese berühmten Leute rufen hier an und konnte erstmal nichts so richtig sagen und war total überrascht. Und aber es ging dann irgendwie, also wir haben es dann hingekriegt. Also es war überhaupt eine verrückte Zeit. Das war so die Zeit, wo ich dann auch... Genau, das war die Zeit, wo ich dann auch mit dem Schlingensief dann angefangen hatte, mich mit dem zu beschäftigen und so weiter. Ja, das war schon echt interessant gewesen. Das muss so 95, 96 rum gewesen sein, vielleicht auch ein bisschen später. Naja, also es war, also wie gesagt, das war so die erste Nachtzugreise und deswegen wusste ich also so ungefähr, was uns erwarten wird. Aber die Kinder total begeistert, ne? Also die hätten also am liebsten so nach dem Motto, kann man nochmal machen. Ne? Sagt, okay, gut, dann soll es so sein. Und ich habe jetzt schon verschiedentlich gelesen, es gibt eine Nachtzugstrecke von Berlin nach Wien. Und die ist tatsächlich als Variante oder als Alternative zum Fliegen, ne? Weil du halt echt, du kommst halt früh, was weiß ich, 7:30 oder irgendwas, also zu einer normalen Zeit, wo du dann sagst, okay, noch mal eine Stunde irgendwo ins Café setzen, tief Luft holen, ankommen und dann gehst du ins Büro. Ne? Also das ist total, und vom Preis her, wie gesagt, also ist es mit einem Flug absolut vergleichbar. Also kann ich jedem nur empfehlen, Nachtzug zu fahren. Und da gibt es tolle Strecken. Also es gibt eine schöne Strecke, die, da kannst du von Berlin durch Polen bis an die polnisch-ukrainische Grenze fahren. Und ist alles mittlerweile auch touristisch dort hinten in der Ecke erschlossen. Also da kannst du, also wenn dich sowas interessiert, auch in hohen Norden. Was ich jetzt gelesen habe, ist, wo Finnland auch sehr interessant. Also wenn man sich da irgendwie schläft, kannst du halt nachts einigermaßen vernünftig schlafen. Ne? Also das ist eine Alternative zum, ich fliege früh mit dem ersten Flieger irgendwo hin. Ne? Mhm. Und man hat ja immer dieses Problem, also man sieht immer, jetzt hat man das Problem mit diesem CO2-Zeug. Mhm. Und das, was ich halt nicht verstehe, ist, warum die Deutsche Bahn das aufgegeben hat. Also es gibt ja diese Nacht-ICEs.
Ja. Aber es sind keine Schlafzüge.
Nee, das ist einfach nur, du sitzt halt dort und fährst halt nachts durch die Gegend, ne? Aber du sitzt halt, ne? Du kannst nicht schlafen, du bist da dann am nächsten Tag bist du total erschossen. Also,
also vielleicht hat das was damit zu tun, also da, wie du gesagt hast, dass in Österreich ist das noch ein Staatsbetrieb und in Deutschland ist das immer weiter privatisiert.
Nee, in Österreich, die sagen halt, wir sind halt also wir leben vom Tourismus. Ich meine, großartig, ich will nicht sagen großartig, anders haben sie nicht, aber Tourismus ist halt ein großes Thema. Und die sagen halt, okay, die Bahn muss halt dafür sorgen, dass diese Menschenmassen irgendwie sozusagen hier verteilt werden und ankommen können. Ohne großartig, sag ich mal, man hat es ja gesehen, jetzt war, ja, das war dieses Jahr gewesen, jetzt war ja, wo sie irgendwie die Brennerautobahn aus irgendwelchen Gründen da gesperrt haben oder diese Nebenstrecken, weil die Bewohner dort irgendwie gesagt haben, also Leute, es reicht, ja. So, und deswegen ist die Bahn da eigentlich eine wunderbare Alternative. Und ich glaube, auf der Strecke von Hamburg nach Wien, da kannst du sogar das Auto mitnehmen. Also wenn du das wollen würdest, könntest du auch das Auto einladen. Keine Ahnung, was das noch kostet, aber du könntest das Auto theoretisch sogar mitnehmen, also wenn du das willst. Wobei, ich sag mal so, eine Autovermietung gibt es in Österreich genauso. Mhm. Nee, also das war echt... War echt eine tolle Sache. Also diese Reise, es war ein totales Abenteuer eigentlich gewesen, weil wir halt in dem Sinne nur grob geplant hatten. Und ja, wie halt schon bei Clausewitz, ne? Also im Krieg, sobald der erste Schuss gefallen ist, musste improvisieren, ne? Also, und so ähnlich ist das auf solchen Fahrten auch, wenn du Kinder mit dabei hast, noch dazu so viele. Und aber so schön, er war wirklich, also es war wieder so ein Erlebnis und es hat mich eigentlich in dem Sinne bestärkt, dass man, wenn man schon in Anführungszeichen alles hat, egal wie man das nur definieren will, dann muss man in solche Erlebnisse investieren, weil alles, was dich umgibt, was du irgendwie anfassen kannst, das kann von heute auf morgen aus irgendwelchen Gründen unerreichbar sein. Ja? Also, was weiß ich, kannst einen Unfall haben oder sonst irgendwas und bist halt, also kannst halt nicht mehr, also diese Vermögensgegenstände, die dich umgeben, das kann halt weg sein. Ne? Aber was du mal erlebt hast oder was du mal gegessen hast oder wie auch immer, ne, das schleppst du dein ganzes Leben lang mit. Und wenn du es noch dazu mit so vielen Leuten geteilt hast, wie jetzt in unserem Fall mit 6 Leuten, dann kannst du dann dich immer mal wieder dran erinnern. Und das finde ich eigentlich so als Thema so schön. Ne? Also wo ich sage, mein Gott, also Zeit miteinander zu verbringen, das ist tatsächlich die beste Art, sein Geld unter die Leute zu bringen, muss ich mal sagen, oder Geld loszuwerden. Ich meine, ist klar, es war jetzt teuer gewesen, aber was ist teuer? Ja, hat Geld gekostet. Ne? Aber
also ich meine, 200 Euro für das Zugticket, das ist ja auf jeden Fall, ich meine, für 6 Personen, also im Verhältnis zu anderen Reisen, günstiger.
Ja, naja, ich meine, also Hamburg, wenn du da, also an sich... Ja.
Mit dem Flixbus wäre es wahrscheinlich teurer gewesen, oder noch billiger gewesen, meine ich, Entschuldigung. Aber man will ja auch noch bequem unterwegs sein, möglichst.
Ja, mit dem, wir hatten mal, mit dem, genau, wir sind auch mal mit dem Bus gereist, allerdings nur zwischen Dresden und Leipzig. Aber das ist gar keine, also der Zug, der Bus braucht genauso lang und die Kinder, die vertragen halt das Busfahren nicht. Ne? Also, und im Zug, muss ich mal sagen, mit dem Zugfahren ist man in dem Sinne, also ich sag mal so, wenn du lang genug vorher planst und wenn du jetzt nicht unbedingt, ich meine, wir sind Montag gefahren, ne, aber zu einer Zeit, wo diese Business-Leute schon weg sind, normalerweise. Ne? Also um 11 sind wir losgefahren in Dresden, das ist eigentlich Mittagszeit, also wer um 11 in Dresden losfährt, der ist erst nachmittags irgendwo, also da fährt niemand, der irgendwie geschäftlich irgendwo zu tun hat, fährt er nicht. Und für die Berliner ist es eigentlich auch schon, ist es auch noch zu früh. Mhm. Also wenn du jetzt von Berlin nach Hamburg fahren würdest. Und dann gibt es so eine, genau, und wenn man diese Strecke auf sich nimmt, da muss man ein bisschen gucken, dass man also mit so einem Eurocity fährt von Dresden nach Hamburg, weil da ist ein tschechisches Bordrestaurant. Mhm. Genau, wenn man das lang genug vorher plant oder wie gesagt, also oder an halt an diesen Tagen, wo es halt einigermaßen vernünftig preislich sich ausgeht, dann ist es auch nicht so großartig teuer. Ich glaube, wir haben bezahlt für die Fahrt nach Hamburg irgendwas um die 100 Euro für 6 Leute. Mhm. Also mit Reservierung und allem drum und dran. Und in der ersten Klasse, genau. Und in der ersten Klasse hast du den großen Vorteil, da kommen die nämlich an deinen Platz, fragen dich, was du essen möchtest und so weiter. Du brauchst jetzt nicht selber noch anstehen irgendwo, sondern dann kommen die halt und das ist halt echtes Porzellan und so weiter. Also das ist schon eine gute Nummer und passt eigentlich. Also da die Versorgung, die war okay gewesen, also mehr als okay. Und den Kontrast hatten wir dann, als wir dann von Wien zurückgefahren sind. Da in so einem, also bis München sind wir im Railjet gefahren, das musst du dir auch vorstellen, das heißt halt, also da sitzt du halt in der ersten Klasse und hast richtig Beinfreiheit und dann haben sich 3 Leute um uns gekümmert, also im Sinne von, da war der Zugchef, sage ich jetzt mal, ne? Dann kam noch jemand vom Restaurant vorbei und noch eine Zugbegleiterin, die sind da immer durchgegangen, brauchen Sie noch was, kann ich Ihnen noch irgendwie was bringen, haben Sie alles, ne? Und genau, da sind wir früh losgefahren und haben dann in dem Zug gefrühstückt. Dann sind wir in München umgestiegen und dann war Kontrastprogramm angesagt. Da warst du dann echt, also wo du dann sagst, Sonnabendmittag, ja, fährst du von München nach Leipzig. Jetzt kann man sich natürlich fragen, wer fährt Sonnabendmittag? Ne? Es werden wahrscheinlich Familien sein. Ne? Mhm. Und wie durch ein Wunder wird es auch Leute geben, die dort was essen wollen. Ne? Ja. Und jetzt saßen wir dort in der ersten Klasse und die erste Klasse war aus irgendwelchen Gründen in maximaler Entfernung zum Bus, zum Bordrestaurant. Ja. Das heißt, die ist erstmal durchgelaufen, hat dort, also bis die da hinten bei uns angekommen war, da waren wir Nürnberg durch gewesen. Ne? Und in dem Realjet bei den Österreichern, da hast du so einen, kannst du sozusagen online, kannst du sagen, hier, ich möchte dies und jenes essen, ich sitze Wagen X, Platz Y und dann bringen die dir das. Ne? Du musst also nie warten, bis da jemand mal vorbeikommt, sondern du bestellst es einfach und dann ist es erledigt. Ne? Ja. Bei den Deutschen, da so weit sind sie noch nicht. Ne? Also das war echt, und dann war es halt, wo ich mir sage, was soll das? Ne? War halt, Pommes waren alle gewesen. Und der Zug ist in München losgefahren. Und war auf der Strecke zwischen München und Nürnberg, waren die Pommes alle gewesen, wo ich mir sage, naja gut, also wer plant sowas? Ne? Ich meine, die Leute dort vor Ort, die dann, sag ich mal, im Feuer stehen, den kannst du gar keinen Vorwurf machen, die müssen mit den Gegebenheiten dann irgendwie arbeiten. Da könnte ich jetzt ja nichts, ist halt echt schlecht geplant, ne? Mhm. Und das sind halt so Sachen, wo ich sage, Leute, ernsthaft, also das ist ja, also das kann ich mir nicht vorstellen, dass das nicht vorherzusehen ist. Ne? Und das ist halt das, wo ich sage, das siehst du halt, worauf es ankommt. Bei den Österreichern, die wollen halt, dass du wiederkommst. Und ich sag mal so, vom Preislichen her nimmt sich das wahrscheinlich nie allzu viel. Aber der Service ist halt, oder das, was dann beim Kunden ankommt, also für die konkreten Leute dort, die haben sich echt Mühe gegeben, ne? In dem deutschen Zug, da kann man nichts, also möchte ich auch nichts dagegen sagen. Die waren freundlich und haben sich echt noch 25 Mal entschuldigt, aber das war halt trotzdem blöd. Ne? Also das sind halt so Sachen, wo ich sage, Leute, ich meine, du kannst mit dem ICE erster Klasse, kannst du für 25 Euro, bin ich oft genug gefahren, für 25 Euro zwischen München und Dresden fahren. Ne? Mhm. So. Und ich würde auch für 40 Euro fahren. Ne? Aber dann muss es halt passen. Ne? Und das ist halt das, wo ich sage, viele hätten wahrscheinlich gar kein Problem damit, viel Geld für eine Zugreise auszugeben, wenn das am Ende dann wirklich dazu, wenn du ein Kackgefühl hast, ne, dann ist es egal, ob es billig war. Ne? Und das ist halt das, was ich an diesem ganzen Ding nicht verstehe, also warum das so schwierig ist.
Also ich glaube, ich vermute, das hat viel mit der Quersubventionierung von diesen ganzen kleinen Bahnhöfen zu tun und den kleinen, wenig befahrenen Zugstrecken, die ja auch noch irgendwie also mitfinanziert werden müssen.
Naja, also was ich rausgefunden habe, das ist, ich meine, ich habe bei Twitter habe ich so ein paar Zugverrückte, sage ich mal, ne? So. Und da merkst du halt, das sind halt, na klar, es hängt an der Organisation, an den, ja, haben halt Personalmangel. Und das ist auch sehr wahnsinnig, also wenn man sich das vorstellt, die Leute, die haben ja irgendwie so eine Art, sag ich mal, 14-tägigen Dienstplan kriegen die wahrscheinlich, so stelle ich mir das jetzt vor. Und dann sind die halt, was weiß ich, fahren an dem einen Tag mit dem Zug dort und dorthin, um dann, was weiß ich, also die sind halt sehr selten zu Hause, dann ist es auch, also ist so dieser Tag-Nacht-Rhythmus ist halt zerstört, ja, also das ist schon sehr anspruchsvoll. Und dann hast du halt die Idioten, sag ich mal, die du halt überall hast, ne, die Besserwisser und so weiter, also auf Kundschaftsseite, ne, die das dann auch nicht, sag ich mal, fördern, dass du sehr lange engagiert bei der Sache bist, ne, also da kommt halt eins zum anderen und wenn du dann noch diese organisatorischen Mängel dort hast, ich meine, das Zugmaterial und so weiter, mit dem ich jetzt in letzter Zeit gefahren bin, alles okay gewesen, ne? Aber es sind halt so diese Umstände, wo du dann sagst, nee, also wie machen wir das denn jetzt? Ne? Deswegen sage ich, also mit den Eurocity und so weiter, da kann man ohne weiteres fahren, das ist gar kein Problem und mit dem ICE muss man halt gucken und wenn man da als Familie, also muss man dann überlegen, halte ich es aus, also bin ich auf den Service an Bord angewiesen? Oder nicht, wenn ich angewiesen bin, dann würde ich mir das wahrscheinlich nochmal überlegen. Also, und das sind halt so Sachen, wo ich sage, mein Gott, also ich meine, dass man vor 30, 40 Jahren im Zug gefahren ist und hat sich noch das Fresspaket in Anführungszeichen mitgenommen, ne? Das, aber das muss doch heutzutage nicht sein. Also das war, sage ich mal, so zum Ende hin, so war es schon ein ziemlicher Unterschied gewesen, das, was wir da erlebt haben. Aber in Summe war es echt eine tolle Fahrt, also kann man nichts sagen. Also das beschäftigt uns hier noch. Haben ein paar Mitbringsel aus Wien mitgenommen. Ich habe mir so eine Friedhofstasse mitgenommen. Mhm. Und dann gibt es dort eine Friedhofsimkerei. Die haben auch Honig dort. Den habe ich mir zum Verschenken beschafft.
Das ist bestimmt gut. Ich habe mal gehört, dass Honig aus Städten sehr viel besser sein soll als Honig vom Land, weil auf dem Land eben mehr Pestizide versprüht werden für die ganzen Felder und in den Städten gibt es das so nicht. Deswegen sei der Stadthonig sehr gut.
Ja, ja. Ja, ja. Also das ist immer so ein Gimmick, weiß halt, ne? Also Honig vom Friedhof und so weiter, da gibt es sofort die Assoziation und das kann ich mal, entweder verschenke ich das mal an meinen Bruder oder an meine Mutter, mal gucken, irgendwo wird es wieder auftauchen. Also also so an sich war echt ein Abenteuer. Ich meine, für uns jetzt hier war es in dem Sinne ein Test, so nach dem Motto, wie kommen wir mit diesem Nachtzug da an sich zurecht, ne? Und war eigentlich eine tolle Sache. Auch die Leute von der Botschaft dort. Also wünsche ich zwar niemandem, dass man mal darauf angewiesen ist, aber wenn man darauf angewiesen ist, die kümmern sich wirklich. Also da kann man auch nichts auf diese Leute da irgendwie kommen lassen. Ne? Und also schreibst du irgendwie hin und sofort Rückruf und so weiter und dann nochmal erkundigt, sind sie denn auch wirklich, also wie sind sie denn jetzt angekommen? Also sind sie angekommen, wieder zurück und so weiter? Dann wahrscheinlich damit sie ihre Akte schließen können und so weiter. Aber echt, also gut, kann man nichts anderes sagen.
Gibt es eigentlich österreichische Fluggesellschaften?
Ja, es gibt Austrian Airlines, die gehören zur Lufthansa, soweit ich weiß. Und dann gab es früher nochmal die Niki. Und die gehören, glaube ich, mittlerweile auch zur Lufthansa. Aber so genau habe ich jetzt den Überblick. Also letztendlich ist das so ziemlich alles im Dunstkreis, also oder mehr oder weniger unter mittelbarer oder unmittelbarer Verfügung von der Lufthansa.
Also, weil ich mich gefragt habe, also gerade als spontaner Einfall, ob nicht also die Situation in Deutschland mit den Fluggesellschaften, also dass da mehr Konkurrenz herrscht zwischen Deutscher Bahn und Flugzeugen und es vielleicht also da auch mehr Lobbyismus betrieben wird zugunsten von Fluggesellschaften. Und deswegen auch vielleicht mehr Kostendruck herrscht und also mehr Zwang auf Seiten der Deutschen Bahn einzuschränken, Service zu reduzieren und weniger sich um die wichtigen Details zu kümmern.
Naja, also was ich, es gibt, du kannst bei der Lufthansa, kannst du buchen Flug von Frankfurt nach Köln. Mhm. Und das ist aber in Wirklichkeit eine Bahnfahrt.
Aha. Ach so, ja doch. Also ich bin schon mal in einem Zug gesessen, wo also von Check-in gesprochen wurde und von Lufthansa-Passagieren. Ja.
Also das wird als Zubringer sozusagen für, also als Zulauf oder Ablauf von Frankfurt gibt es eben auf einigen Strecken, also das heißt, wie hieß denn das? Es hieß irgendwie bla bla bla, irgendwie sowas wie Lufthansa-Sprinter oder sowas war, aber in Wirklichkeit ist es ein Zug. Also das kannst du richtig offiziell buchen. Das tut auch so, als wenn du fliegen würdest, ne? Aber in Wirklichkeit ist es halt ein Zug. Und was ich auch gelesen habe, es gibt ja jetzt diese Schnellfahrstrecke zwischen München und Berlin. Da kannst du ja in 4 Stunden bist du in Berlin. Also und das schaffst du mit keinem Auto nichts. Ne? Also, und da ist es jetzt passiert, dass die Lufthansa, also eines von diesen German Wings, was weiß ich, wie die da heißen, die haben die Strecke Nürnberg-Berlin eingestellt, weil also sie hatten kaum noch Buchungen auf der Strecke gehabt. Also es gibt schon, sag ich mal, so eine gewisse, wie soll ich sagen, also es gibt schon also auf diesen großen Strecken gibt es schon die Möglichkeit, dass man das Flugzeug abschafft. Ne? Also so das Problem, was die Bahn halt hat, und das ist halt wirklich ein Problem, um dorthin zu kommen an diese Umsteigebahnhöfe Nürnberg, München, Frankfurt und so weiter aus der Fläche, ne? Da ist halt das Angebot echt, also grauenvoll. Also das ist, was weiß ich, es gibt eben ja kaum so Zubringerverkehr, ne? Also das ist halt alles irgendwie durch diese Struktur, weil der Nahverkehr in Ländersache ist und die müssen das dann bestellen und so weiter und woran halt die Länder nicht gedacht haben, das gibt es halt auch nicht, ne? Also ja, ist halt. Aber wie gesagt, also wenn du, solange du dich auf diesen großen Strecken bewegst, was weiß ich, also, ne, dann ist alles okay, ne? Also was ja auch mittlerweile eine Katastrophe ist, es gibt einen Zug von Dresden nach Köln, das ist ein Intercity. Und zwar ist es so ein Doppelstock-Intercity. Und das ist, also, die Leute, da siehst du richtig ein Produkt deutscher Ingenieure. Das sind Leute, die sind nie Zug gefahren, werden auch nicht Zug fahren, also keine Ahnung, da sind die oben die Gepäckfächer, da kriegst du noch nicht mal einen Aktenkoffer rein. Ne? So, das heißt, du hast am Anfang von den Abteilen hast du so eine großen Gepäckablagen, die bei Zeiten voll sind. Und dann steht das Zeug natürlich dann dort, wenn du dann in erster Klasse, da gibt es auch kein Bordrestaurant, sondern da kommt dann irgendwie jemand vorbei in diesem Doppelstock-Ding. Jongliert sich da irgendwie da durch. Also es ist alles irgendwie so, das ist so richtig so managermäßig, ne? Wo du dann sagen kannst, also pass mal auf, wir hatten den Auftrag gehabt, in der Citystrecke zwischen Dresden und Köln, haben wir gemacht. Ne? Kann man guck, Karl-Heinz, hier im Fahrplan steht es drin, kannst du buchen. Ne? So. Unter welchen Umständen das da zustande kommt und was das für eine Qualität hat, interessiert keine Sau. Ne? Also das ist so richtig so, es ist halt abrechenbar, ne? Zack, ja klar, habe ich gemacht. Ne? Und am Ende des Jahres können sich dann die Beteiligten dann die Hände geben und sagen, Mensch, Jahresziel erreicht, wir haben so ein Intercity eingerichtet, läuft der Laden. Ne? Und das ist, also, naja, also das gibt es halt so Sachen, wo ich sage, in den 90ern bin ich ja sehr gerne Zug gefahren, ne? Aber mittlerweile ist das halt echt, also bin ich da echt zwiegespalten. Fliegen mag ich nicht mehr, ne? Und aus Gründen.
Auch wegen
Früher,
Umweltschutz.
naja, früher bin ich ja regelmäßig, also das kann man gar niemandem erzählen, dann bin ich ja jede Woche von Montag früh mit dem ersten Flieger von Dresden nach München. Dann war ich Punkt 9 im Büro und Donnerstagabend mit dem letzten Flieger dann nach Hause. Kann man gar niemandem erzählen, ne? Also das.
Die waren wahrscheinlich aber auch immer gut gebucht, die Flugzeuge, oder?
Ja. Und der Flug hat auch, ich glaube, wenn du, also musst du mal gucken, ne? Also dann mit irgendwie so Buchungstricks, da gibt es dann auch wieder so Weltmeister, die dann wissen, ah, alles klar, du musst die Flüge dann kombinieren und so weiter, ne? Konntest du dann für 120 Euro schon, und ich meine, gut, das hat die Firma damals bezahlt, da hat es eh niemanden, ich will nicht sagen, niemanden interessiert, aber das war zweitrangig gewesen. Und mittlerweile bist du mit der Zugstrecke Dresden-München mit 4,5 Stunden. Das ist vergleichbar mit einem Auto. Also mit dem Auto brauchst du auch 4 Stunden. Und wie gesagt, wenn du dich mit dem Buchen einigermaßen hin bewegst, also sag ich mal auf die guten Zeiten oder schon, wenn du heute in 4 Wochen weißt, wo du sein musst, dann kannst du da ruhig mit der Bahn fahren und erstaunlich günstig. Also erste Klasse, wie gesagt, 25, 30 Euro, irgendwie sowas in der Größenordnung. Also echt quasi nichts. Ne? Also
das kann man, also weißt du das zufällig, wie ist das, wenn man alleine unterwegs ist im Nachtzug? Weil ich jetzt einfach auch gerade dran denke, also im Juni oder im Juli soll ein Dialog in Wien stattfinden und da möchte ich gerne hingehen. Und ich für mich würde das auch auf jeden Fall in Frage kommen, Nachtzug zu nehmen, weil die Strecke Köln-Wien, die ist ja auch relativ lang. Also mit einem Nachtzug, also hat man mehr also vom Tag. Also potenziell. Wie ist das für Einzelpersonen? Also muss man sich dann mit anderen einen Abteil teilen oder
genau.
Gibt es was wie Einzelabteils auch?
Genau, also das wollte ich gerade noch sagen. Also du kannst als Einzelne, also es ist so, bei der österreichischen Bundesbahn, also das sind ja die einzigen, die in Deutschland so anbieten, da gibt es die Geschlechtertrennung, schlicht und ergreifend, dass du halt, dass die Frauen sicher sind, dass sie nachts sozusagen ihre Ruhe haben. Das musst du bei der Buchung angeben und dann kann das dir, also was ist, kann es dir, es wird dir passieren, dass du als Einzelreisender im, also mit anderen Leuten da zu tun hast, ne? Also im Abteil. Und dann gibt es halt die Alternative, das ist ja das, was wir gemacht haben, du buchst einfach so ein Abteil, sind sechs Betten drin, ne? Kostet 200 Euro.
Achso, das könnte ich auch alleine machen, theoretisch, aber es sind immer 6er-Abteils. Also es gibt da nicht unterschiedliche Größen, weil du ja auch meintest, in der ersten Klasse wären das nur 3 Bettzimmer gewesen.
Genau, und die kosten aber, also ich müsste lügen, also meiner Meinung nach waren es um die 400 Euro oder sowas oder 350 oder, also es war, also, aber dann sind es eben bloß 3 Plätze, genau. Da, also mir ist nur in Erinnerung, für uns 6 Leute hättest du um die 700 Euro gekostet. Ob das jetzt stimmt, weiß ich nicht. Ne? Kann ich mich auch falsch erinnern. Aber grundsätzlich ist es so, dass du halt mit anderen Leuten, also du musst damit rechnen, mit anderen Leuten im Abteil zu sein.
Ja.
Es sei denn, du buchst ja so ein ganzes Abteil. Keine Ahnung, wie die das machen, weil so, was ich beobachtet habe, so, ich will nicht sagen, sondern sie waren schon ausgelastet. Die Züge muss man aber dann immer gucken. Aber wir sind ja mitten in der Woche losgefahren, mittwochs. Ne? Also wer fährt mittwochs irgendwo zum Skifahren? Niemand. Ne? Also entsprechend leer war, also vergleichsweise leer. Also neben uns zum Beispiel, das Abteil war leer gewesen. Also manchmal hat man vielleicht auch Glück, aber darauf würde ich mich jetzt nicht verlassen.
Waren die Betten eigentlich, also die waren bezogen auch?
Du hast alles, genau. Du hast ein Bettlaken, du kriegst ein Kopfkissen und eine Decke. Also so wie im Hotel, sage ich jetzt mal, ne?
Ja, aber ich meine, ist interessant. Also das bedeutet, die müssen dann auch also immer wieder Leute haben, die Betten neu beziehen.
Ja, ja, ja.
Also das wird am Zielort gemacht wahrscheinlich.
Genau, also der Zug der Zug von Hamburg nach Wien, der hat dann in Wien gewisse Aufenthaltszeit, wo da eben dann leergeräumt wird, aufgefüllt und so weiter, und dann fährt er wieder sozusagen zurück. Der pendelt sozusagen auf der Strecke, sodass die da eigentlich genug Zeit haben. Und ich vermute, dass von der Organisation her ist das so ähnlich wie ein Hotelbetrieb, sage ich jetzt mal, nur dass es halt rollendes Material ist. Da gibt es auch eine Bordbar, sage ich jetzt mal. Ne? Also die schließt 22 Uhr. Also da ist generell, dass 22 Uhr kommt der Nacht, also nicht der Nachtwächter, sondern die Frau ist da rumgekommen, hat gesagt, hier so, jetzt ist Nachtruhe und etwas leiser werden. Ne? Und dann schließt eben auch die Bar. Aber grundsätzlich, also kann man sich vorstellen, wirklich wie so eine Art rollendes Hotel, würde ich jetzt mal sagen. Also rollende Jugendherberge, also vom zumindest die Liegewagen. Ne? Also bei diesen anderen, was ich gesagt habe, erste Klasse, das ist schon wirklich Hotel. Also kann es mit einem Hotel aufnehmen. Und wenn man sich das, sage ich mal, bewusst macht und da jetzt in dem Sinne jetzt nicht also großartig was erwartet, dann kann man da sehr bequem, ich meine, es ist eine Nacht, also das ist jetzt
Also dann gibt es Gemeinschaftsduschen oder ist das also eine Einzeldusche, die also von allen benutzt wird nacheinander oder
also das ist
Waschräume, wie sieht das damit aus?
Genau, also
so zum Zähneputzen und sowas?
Genau, also es gibt keine
Kein Badezimmer.
Keine Reihenfolge oder so nach dem Motto, jetzt ist Abteil XY dran, sondern das ist halt, wer da drin steht, der steht halt drin. Ne? Also das ist halt so. Deswegen, genau, die Toiletten sind nochmal abgegrenzt von den von diesen Duschen, genau, von diesen Duschen und Waschräumen, sage ich jetzt mal. Ne? Mhm. Und da kriegst du eigentlich, genau, Handtücher und so weiter, gibt's alles. Also da kannst du in dem Sinne, also brauchst du bloß die, ich will nicht sagen, nur dich selbst, also ist klar, so das ganz normale Reisezeug, also wie wenn du ins Hotel gehst, ne? Also ist es so. Und je nachdem, wie dein Komfortbedürfnis ist, nimmst du halt die erste Klasse, wo du dann halt wirklich also mit Panorama und was weiß ich alles, Wagen da hast und wo es dann auch ja das XY-Frühstück dann gibt mit irgendwas, wo das noch, also was sagen wir vom Niveau her ein bisschen besser ist, als das in dieser zweiten Klasse. Oder du kannst halt wirklich, also das ist dann das kostet echt fast nichts. Es kostet, glaube ich, 20 Euro oder sowas, der Sitz. Also das ist der Sitzwagen. Da kannst du dann wie im Auto, sag ich mal, kannst du es dann auf ganz nach hinten stellen und dann sitzt du quasi in ziemlicher Schräglage da drin. Das ist dann aber dann wirklich dann das echt das günstigste. Also das ist wirklich, wenn du bloß, was weiß ich, 2 Stunden da in dem Zug da drin, wo du sagst, okay, ich brauche jetzt hier nichts, ich brauche einfach bloß, wo ich 2 Stunden zubringen kann oder sowas, oder 3 Stunden, ne? Länger hält es wahrscheinlich da drin nicht aus. Aber Nachtzugfahren, ich weiß gar nicht, ob es da von Köln aus was gibt. Also nach
von Köln, ich glaube, von Düsseldorf vielleicht. Also zumindest hatten wir mal ein Hotel.
Jetzt habe ich deinen Ton verloren.
Hörst du mich noch?
Ja, jetzt höre ich dich.
Jetzt höre ich dich wieder.
Ja.
Was ist passiert? Irgendwie Skype-Fehler?
Wahrscheinlich.
Ich habe nichts gebucht. Okay. Also ich wollte nur sagen, dass wir hatten manchmal im Hotel von der Firma Wagonly New Rest, Zugbegleiter eben als zu Gast. Und die transportieren auch Autos, also so wie du das gesagt hast, von Hamburg aus. Die haben immer in Wien gestartet. Und ich glaube, die sind, grundsätzlich fahren die nach Düsseldorf und manchmal, wenn da Baustelle war zwischen Düsseldorf und Köln, dann haben die wohl in Köln also so Stopp gemacht und bei uns dann übernachtet. Aber die habe ich jetzt auch schon länger nicht mehr gesehen. Aber es scheint da irgendwo eine Verbindung zu geben. Ich denke,
ja, pass auf, Düsseldorf auch. Also ja. es gibt einen Nachtzug, der startet in Brüssel, fährt über Köln nach Wien und der hat... so wie ich das jetzt hier sehe. Genau, und dann gibt es nochmal einen zweiten, der fährt von Düsseldorf, genau, Düsseldorf nach Wien. Also da gibt's einige. Und ja, ich vermute mal, dass das einfach bloß, also wir hatten ja auch so, das nennt sich Kurswagen. Da gab es auch Kurswagen, die, genau, die sind auch nochmal nach Innsbruck irgendwie gefahren, von Hamburg aus, konnten nach Innsbruck fahren. Die waren dann abgekoppelt in Nürnberg und werden dann mit anderen Zügen zusammengeschlossen, die auch nach Innsbruck gehen. Du könntest theoretisch auch in, muss man da halt immer gucken. Also die Strecke Hamburg-Wien haben wir auch deshalb gewählt, weil wir da halt abends am frühen oder ja frühen Abend einsteigen konnten und am, also zu einer christlichen Zeit dann in Wien ankommen. Ne? Also
hier zum Beispiel auf der Seite von OBB, da gibt es auch sogar Standardabteil mit kleiner Waschgelegenheit, Waschbecken in Klammern, und zwar Single, Abteil zur Einzelbenutzung. Und da gibt es Double, Abteil zur Benutzung von 2 Personen, und Triple, Abteil zur Benutzung von 3 Personen.
Ja, das sind also physisch sind das immer die gleichen Abteile, das ist halt nur nur 2 oder 3, also es gibt keine Einzelabteile, so wie es jetzt vielleicht im Hotel Einzelbettzimmer oder sowas gibt, ne, sondern das...
Achso, okay.
Ja. Also,
ich schaue mal gerade, was da angeboten wird von Köln Hauptbahnhof nach Wien.
Du kannst, glaube ich, sogar ein Jahr vorher schon buchen. Also das ist...
Dann schaue ich mal für Juli. Also einfach nur mal so, eine Hausnummer zu bekommen und einen Eindruck, was das dann kosten würde. Sagen wir mal, ich würde am Donnerstag losfahren, dann bin ich am Freitag da. Ich gebe mal einen 9. Juli. Ich hoffe, kein besonderes Datum, dass da irgendwelche Sachen sind, die dann... Aha, okay. Also, Es gibt hier zum Beispiel Abfahrt 18.31 Uhr und Ankunft 6.34 Uhr.
Boah.
Ach, hier ist eine schöne Verbindung, die ist nur mit Nachtjet. Die ist 11 Stunden Fahrt.
Mhm.
Würde losgehen um 21.21 Uhr und ich würde ankommen um 8.27 Uhr. Und er sagt hier, das würde kosten 44 Euro.
Na, siehst du, und das ist, genau. Und wenn ich jetzt schon lese, 8 Uhr und irgendwas, dann ist es der gleiche Zug. Der fährt wahrscheinlich über Nürnberg und wird dann in Nürnberg mit dem Hamburger zusammengekoppelt, der nach Wien dann fährt.
Mhm. Und ich könnte im Privatabteil, in Klammern Sitzwagen.
Ja, Sitzwagen, genau. Also Sitzwagen ist, da kannst du echt nur sitzen, ne?
Und dann gibt es im Privatabteil, in Klammern Liegewagen.
Das ist das, was wir hatten.
Und dann gibt es noch Komfortticket Nightjet.
Genau, das ist dieses erste Klasse, von dem ich berichtet hatte.
Und Sparschiene Nightjet, was ist das?
Das ist so ein Frühbucherrabatt.
Das würde 44 Euro kosten. Die anderen sind teurer. Also das Privatabteil Liegewagen würde hier angezeigt mit 269 Euro.
Ja, siehst du, das ist sogar ganz schön eine Ecke teuer.
Genau, also der Liegewagen würde kosten 35 Euro Aufschlag. Warte, es gibt aber auch noch Schlafwagen. Hier, der Schlafwagen.
Schlafwagen ist das dieses Dreierabteil, wo du mit Dusche und so weiter hast. Ne? Also,
und was ist Liegewagen?
Der Liegewagen ist...
Das, was ihr hattet auch. Also mit,
genau. Ich hab mir so gemerkt, Liegewagen, da hast du halt so 6 Liegen in einem Abteil. Und Schlafwagen, da hast du halt 3 Betten, sage ich jetzt mal. Ne?
Er hat ja auch ein Foto, das kann man jetzt leider nicht hören. Das ist aber auch nicht, weil das so ein bisschen...
Ja.
Gute genau. Bettdecken. Sieht auf jeden Fall akzeptabel aus. Also mit so Stockbetten. 35 Euro für den... Moment, oh, genau. Und die Gesamtfahrt, also einfach, würde dann kosten 80 Euro. Ein reservierter Liegeplatz, kleines Frühstück inklusive... Abweichungen von Ihrem Reservierungswunsch sind möglich. Sollten Sie aus bestimmten Gründen einen speziellen Liegeplatz benötigen, wenden Sie sich bitte an das ÖBB-Kundenservice. Und das ist dann ein Platz in einem Abteil mit 6 Liegen, wie du gesagt hast. Und mhm. Ich könnte auch das Damenabteil buchen, also wenn ich jetzt eine Dame wäre.
Genau.
Und es gibt auch Abteile mit 4 Liegen, das kostet 10 Euro Aufpreis.
Also deswegen sage ich, also so gibt es halt, ja, muss man sich halt, ich sag mal so.
Alles oben in der Mitte.
Jetzt habe ich dich wieder verloren.
Hallo?
Ja, jetzt höre ich dich wieder. Weißt du, naja, was das war?
Tut mir leid, also seltsam. Ich habe gesagt, dass hier sieht es so aus, als wären das so Dreier-Stockbetten. Also oben, Mitte und unten. Und ich kann mir auch meinen bevorzugten Sitzplatz auswählen. Er sagt, zwischen Köln und Wien Hauptbahnhof gibt es insgesamt 14 Zwischenhalte noch.
Mhm.
Und das könnte ich jetzt sofort buchen, wenn ich wollte. Aber ich weiß noch nicht, wann der Trialog stattfindet, deswegen mache ich das jetzt noch nicht. Ja, interessant, aber sehr gut. Wow. Ja, für 80 Euro kann ich da hinfahren. Mit Schlafwagen. Ich glaube, das würde ich machen.
Ja, guck mal, du kommst früh halb, also das war für mich halt überzeugend, du kommst früh 8:30 an, da kannst du erstmal am Wien Hauptbahnhof, sag ich mal, dein Gepäck verstauen, ne?
Ja.
Und sag ich mal, ab um 9 haben halt dann auch, sag ich mal, Geschäfte dann auf und so weiter oder Museen, wo du dann halt hin willst, ne? Also das geht ja dann so langsam, erwacht dann auch die Touristenstadt. Deswegen war das für uns halt attraktiv, weil das erstmal nicht, also früh um 6 oder sowas, da bist du ja, also das bist du ja tot. Also das ist nicht attraktiv, weil du dann noch so viel Zeit hast, die du irgendwie vertun musst, um, sag ich mal, touristisch aktiv zu werden. Ne? Ja. Aber so grundsätzlich ist das echt eine, also ich finde es gut. Also so dieses Nachtzug-Ding. Deswegen, also wundert es mich, dass die Deutsche Bahn halt gesagt hat, nee, wollen wir nicht mehr machen, weil die Österreicher, die machen das ja also sehr gut. Ne? Also genau, da muss man bloß ein bisschen gucken. Also die ist, wie ich jetzt rausgefunden habe, es gibt unterschiedliches rollendes Material auf diesen Nachtzügen. Deswegen kann es sein, dass auf der einen Strecke hast du eben 6 Liegenabteile, auf der anderen Strecke hast du bloß 3er oder sowas, da muss man ein bisschen gucken.
Ja.
Also das liegt schlicht und ergreifend daran, dass diese Waggons halt irgendwie anders sind. Naja, und ich glaube, ab 2022 gibt es dann auch neue, echt neue Schlaf- und Liegewagen von der, bei der ÖBB. Die werden jetzt gerade gebaut. Ich habe nur in meiner Eisenbahner-Bubble da irgendwie mitbekommen. Da gibt es auch richtig verrückte Leute, die dann irgendwo hinfahren irgendwo und sich dann irgendwelche alten Loks da angucken und so weiter. Und über die kriegst du das dann mit. Naja.
Ja, und wie gesagt, du hast ja viele so Eisenbahn-Fans, also diese Märklin-Eisenbahnen und was man so haben kann.
Naja, naja. Und du kannst halt, wie gesagt, schon ein halbes Jahr vorher, ich glaube, bei der ÖBB sogar ein Jahr vorher schon buchen und kannst dir schon diesen attraktiven Preis da eben sichern. Und wie gesagt, also ich meine, 40 Euro eine Strecke hin und zurück für 80 Euro und du schläfst halt in der Nacht, ne? Sag, komm, und dann steigst du früh aus, zack, bist aus einigermaßen ausgeruht. Und das finde ich halt, finde ich eine gute Sache. Oder gerade wenn die, wie wir es halt gesehen haben, von Hamburg über Nacht zum Skifahren. Ne? Also zack, Innsbruck, dann noch fährst du mit der Bimmelbahn raus auf den Gletscher und kannst quasi, bist ausgeruht und kannst sofort losfahren, also auf dem Hang. Ne? Ja. Also aus dem Zug heraus und bist nicht hier von der Autofahrt irgendwie erschossen oder musst dich dann noch kompliziert dann, was weiß ich, hier mit Anschluss vom Flug irgendwie kümmern.
Ja. Ja, mit Skiern und Skischuhen und was man alles so braucht zum Skifahren, dann hat man auch ordentlich Gepäck dabei.
Ja, ja. Also genau, Gepäck, das ist ein guter Hinweis. Man hat in den Abteilen, also ich sag mal so, wir haben zwei größere Koffer mit dabei gehabt, die haben wir gut untergebracht. Aber jetzt so Ski oder sowas, also das wird, also würde ich mal frech behaupten, das wird nicht so ohne weiteres gehen. Keine Ahnung, ob es da noch eine Möglichkeit gibt, das als Sperrgepäck sozusagen extra nochmal irgendwo verstauen zu lassen. Mhm. Aber so eine normale Reisetasche oder größere Dings, das kriegt man schon mit. Aber ansonsten ist halt echt, es ist halt bloß dieses, in Anführungszeichen, kleinere Abteil. Ne? Also da kann man jetzt, also wenn man jetzt hier seinen ganzen Hofstaat mitnehmen will, das wird dann eher ein Problem werden. Ne? Mhm. Aber nee, mach das ruhig. Also
ja.
Schön. Und Wien ist kein schlechtes Ziel. Also wie ich jetzt weiß, also wusste ich ja schon vorher. Wann war ich dort zuletzt vor? 10 Jahren.
Oh.
Naja. Da habe ich dort meine Projektmanagement-Zertifizierung. Es gibt also genau, in Deutschland kannst du dich auch zum Projekt, also Projektmanagement-Zertifizierung kannst du machen, kostet irgendwie Faktor 5 gegenüber dem, wenn du die gleiche Prüfung in Österreich machst.
Was ist die Voraussetzung, um diese Prüfung ablegen zu können?
Na, in Deutschland musst du so einen Eingangstest irgendwie machen und in Österreich, den Österreichern ist egal, gehst einfach zur Prüfung hin, sagst so, ich mache jetzt die Prüfung, musst dich halt anmelden. Ne?
Und da bist du zertifizierter Projektmanager.
Genau, also es gibt weltweit es gibt so solche Projektmanagement-Standards und wenn du halt, sag ich mal, es gibt einige Firmen, die so eine Zertifizierung halt zur Voraussetzung haben, dass du dort irgendwie was machen kannst. Ne? Mhm. Ich sag mal so, unter uns, meine Arbeitsweise hat sich in dem Sinne nicht geändert. Ne?
Ja.
Außer dass, es ist halt wie so eine Art Fremdsprache, die man dort halt lernt. Ne?
Agil und was gibt's noch?
Ja, ja, so genau, so verschiedene Sachen und du lernst eine Bürokratie kennen, ne? Mhm. Und die du dann halt benutzt. Und das war es im Grunde genommen. Und wie gesagt, in Österreich, ich weiß gar nicht, also da sind wir dahin, haben dann Sonnabend, Freitag hin, Sonnabend, Vormittag diese Zertifizierung gemacht, die war in der Sigmund-Freud-Gasse. und dann hatten wir, genau, dann haben wir dort den Sonnabend zugebracht und sind dann Sonntag dann zurück, genau.
Und wofür braucht man die jetzt, die Zertifizierung?
Also ich habe das damals gebraucht, als ich bei Otto da haben sie, also wenn du so eine Ausschreibung teilnimmst, dann verlangt der Auftraggeber, sagt, also wir wollen so und so viele Personen, die eine Zertifizierung entweder dieses oder jenes Standards mitbringen. So. Ja. Und wenn du das halt als Firma nicht machen kannst, weil dir schlicht und ergreifend diese Leute fehlen, dann bist du von diesem Fleischtopf ausgeschlossen.
Und wie kommen die auf die Idee, also das als Bedingung einzuführen?
Ne, das ist halt wie immer Standardisierung. Also was erhofft man sich? Also man erhofft sich, dass dann die Leute, die halt, sag ich mal, nach diesen Standards dann, also letztendlich, worum geht's? du sollst halt eine bestimmte Art der Bürokratie erfüllen. Was anderes ist es nicht. Also so eine Zertifizierung, die garantiert gar nichts. Die garantiert im Grunde genommen nur, dass du eine bestimmte Bürokratie beherrschst. Also dass du weißt, was ist ein Projektablaufplan, wie heißen diese komischen Besprechungen dazu und so weiter und so fort. Ne? Wie definiert man Ziele und so weiter. Ne? Welche Rollen gibt es da? Was macht überhaupt so ein Projektmanager?
Ja, ja. Also ich meine, ich verstehe das schon. Es gibt auch, also in der Nähe vom Hauptbahnhof gibt es eine BPM&O-Akademie. Die bietet auch solche Zertifizierungen an. Ich habe aber also mich noch nicht genauer damit beschäftigt, was das jetzt ist und wie das funktioniert. Ich denke jetzt aber gerade daran, also ich meine, wie kann denn ein Unternehmen, das also Prozessveränderungen durchführen möchte, also das jetzt, sagen wir mal, noch keine Berater oder sowas bei sich hatte und noch keine Veränderung der eigenen Geschäftsprozesse durchgeführt hat, man kommt ja nicht aus dem Nichts darauf, also solche weiteren Veränderungen oder Veränderungen einzuführen und dann eine bestimmte Voraussetzung also für diese Veränderungen zu setzen, die ja selbst schon wieder also so eine Art teleologisches Ziel der Veränderung sind. Mhm. Wenn du jetzt sagst zum Beispiel, ich möchte hier bestimmte Sachen in meinem Unternehmen verändern, die nach Schema XY sich dem unterordnen. Und deswegen brauche ich einen Prozessberater, eine Beraterfirma, die kommt mit ihren Mitarbeitern und die dann dieses Zertifikat mitbringen, damit ich sicher bin, dass das, was ich mir da vorstelle, auch dann tatsächlich erfüllt ist. Da muss ja vorher schon was in dem Unternehmen passiert sein oder vorher schon in dem Unternehmen Berater aktiv gewesen sein, damit man überhaupt erst auf so eine Idee kommt.
Ja.
Wo fängt es denn an?
Naja, also das war in dem Umfeld, wo ich da dort unterwegs war, das war ja so im weitesten Sinne Softwareentwicklung. Ne? Also man hat halt dort irgendwie, also ohne mir jetzt da so, also es war bei Hermes und die hatten dort sozusagen so ein Problem zu lösen gehabt, Daten sammeln und was sind denn eigentlich, also wonach. Also was sind die Zahlen, nach denen wir beurteilen können, ob unser Geschäft gut oder schlecht läuft? Ja, also das war schlicht und ergreifend die Frage, die sie dort so. Und jetzt gibt es natürlich also Softwareentwicklung, das ist, sage ich mal, oder im Maschinenbau gibt es halt so gewisse, sage ich mal, Schritte, die dann erfüllt sein müssen, um überhaupt da weiterzukommen. Ne? Also gut, jetzt im Gegensatz zum Maschinenbau hat man jetzt im Softwarebereich noch dieses Agile, wo man sagt, okay, ich lebe halt, sag ich mal, ich lebe mit einem Provisorium und entwickle dieses Provisorium weiter. Ne? Aber im Grunde genommen und mit dieser Zertifizierung, da will man eigentlich im Grunde genommen nur, also das ist jetzt so platt dahingesprochen, das ist halt so eine Art Bürokratie-Hinweis oder sowas. Ne? Also dass dann heißt, okay, wenn du jetzt in der Besprechung sagst, wir machen jetzt einen Projektablaufplan, dass die Leute dann wissen, was damit gemeint ist. Auf den Inhalt, also ob das ein guter oder schlechter Projektmanager ist, hat das gar keinen, also ist wie immer, ne? Also ein Jodeldiplom zeigt nichts an. Ne? Also das kann man vielleicht, ja, übertrieben kann man es eigentlich schon sagen. Ne? Also klar, die Leute haben eine gewisse Kenntnis da irgendwie, aber im Grunde genommen, ja, pff. Aber wie gesagt, das war so das erste Mal, dass ich so nach Wien gekommen bin. Das war halt anlässlich dieser Zertifizierung.
Also eine Rückfrage noch. Ich weiß, das ist jetzt ein bisschen off-topic, aber vielleicht unterhalten wir uns auch nochmal separat dazu. Aber noch, also eine Frage, was sind die Kennziffern, auf die ihr dann gekommen seid? Für die Beurteilung, bei Hermes da mit dieser Software?
Naja, letztendlich, es ist wie immer, ne? Also worauf kommt es, also in dem ganzen Versandhandel, da kommt es drauf an, das wirst du überlesen können, da kommt es nicht darauf an, dass die Ware schnell beim Kunden ist, sondern das Geld verdient ein Versandhändler am Retourenprozess. Ja, also das, was du jetzt immer mal so lesen kannst, also kann man so grob sagen, also 50% der Warensendungen kommt wieder zurück. Ja, das ist, gibt es Sortimente, da ist das, sag ich mal, verschärft. Also bei Modeartikeln zum Beispiel, da hast du teilweise 75% Rückläufer. Ja. Und so ein Unternehmen ist darauf bedacht, dass diese Ware, die vom Kunden zurückkommt, die muss sehr schnell wieder zur Auslieferung bereitstehen. Das heißt, du musst, die kommt also sozusagen, wird in deinem Retourenlager, wird angeliefert und dann muss die so ganz schnell wieder einsortiert werden an die richtigen Stellen im Hochregallager. So, und das kann man messen. Also da gibt es dann, was weiß ich, wann kommt der LKW an, hat, und dann ist es so in diesem ganzen, jetzt kommen wir schon, jetzt wird es ein bisschen wolkig, also ich versuche es ein bisschen volkstümlich zu erklären. Also es gibt in diesem ganzen Logistikzeug, es ist jetzt nicht so, dass der LKW-Fahrer kommt dann irgendwann an und sagt, hier, ich bin jetzt da, so wie jetzt, sage ich mal, der Postbote. Ne? Also beim Postboten, da weiß man auch nie, wann der kommt. Der kommt halt dann, wenn du dran bist. Ne? Also dann kommt er halt an. Das kann halt unterschiedlich sein. Währenddessen, da ist es so, du kriegst halt an so einem großen Lager, an so einer Anlieferungsstelle, kriegst du halt ein Zeitfenster für dein LKW. Meistens so um die 20 Minuten, 30 Minuten. Und wenn du in dem nicht da bist, dann kannst du dich ganz hinten in der Schlange anstellen und kannst hoffen, dass du an dem Tag noch vor 16:30, wenn das Lager zumacht, drankommst. Ne? Also das ist das eine. Also wo dann eben gesagt wird, okay, wie pünktlich sind denn unsere LKWs, was nochmal einen Hinweis gibt auf die ganze Dispo. Okay. Dann wie lange dauert es vom Entladen bis die Ware verfügbar ist, wieder zur Auslieferung. Ne? Das gibt einen Hinweis, wie effizient ist denn der ganze Retourenprozess, wo dann nochmal unterschieden wird. Also bei Textil zum Beispiel gibt es eine Wareneingangskontrolle, wo dann nochmal angeguckt wird, okay, das Ding, ist es verkaufsfähig? Ne? Dann wird es eventuell, also es nennt sich dann Aufarbeitung, dann wird es dann gewaschen oder was weiß ich. Manche Sachen, wo man dann sagt, also ein T-Shirt für 10 Euro, das schmeiße ich weg. Was soll das? Ne? Also da ist nichts mehr zu holen. Ne? Solche Sachen. Oder dann gibt es halt andere Sortimente, wo man sagt, die sind zwar theoretisch noch, also brauchbar, aber aus, sage ich mal, Imagegründen schmeiße ich das weg. Mhm. Das wird weggehauen. So, und das ist dieses eine. Und das andere ist natürlich, wenn du dann, also das ist sozusagen, Ware kommt an und das andere ist, Ware geht raus, da kommt es nochmal drauf an, dass du misst, wie viel Zeit, also wie viele Bestellungen kriege ich denn am Tag raus? Ne? Also gibt es so eine Kennzahl, vollständige Bestellung. Ne? Also du bist, also der Kunde soll ja nicht über die Woche verteilt 25 Pakete bekommen, sondern du wirst ihm möglichst alles in einem Rutsch zuschicken. Ne? Und dann kommt es so ein bisschen auf Verfügbarkeiten an und so weiter.
Das ist eine Quote. Ja, also das, da wird
eine, genau, das ist eine Quote. Und dann gibt es halt je nachdem in dieser ganzen Kontraktlogistik gibt es nochmal so Kennzahlen, wo man dann sagt, okay, also pass mal auf, ich verstehe schon, es ist ein schwieriges Geschäft. Ich verlange von dir, dass du 97% meiner Bestellungen im ersten Rutsch bedienst. Mhm. So. Und wenn das nicht passiert, dann kriege ich Geld von dir. Ne? Mhm. So. Und diese Sachen, also
das, ja, ist jetzt. Also machen wir nochmal ein separates Gespräch, wenn du Lust hast. Ja, also ja, weil so Kennziffern sind mir auch in der Hotellerie untergekommen, gerade also bei den Ketten, wo ich gearbeitet habe, den großen, also internationalen Ketten. In meinem jetzigen Hotel, wo ich da arbeite, spielt das überhaupt gar keine Rolle mehr. Da geht es nur noch um Netto-Reingewinn, also aufs Jahr gesehen. Aber da geht es nicht mehr um andere Kennziffern wie die Bettenauslastung oder sowas. Ja. Also höchstens dann also sekundär. Interessant, also faszinierend. Also wenn du Lust hast, lass uns dazu ein separates Gespräch machen.
Ja, ja. Bist du jetzt ausreichend informiert über die Nachtzug-Thematik?
Oh Mann, hey, was ist hier los? Knopf gedrückt?
Nee.
Jetzt höre ich was. Also ist der Computer eingeschlafen oder irgendwas? Hast du mich die ganze Zeit gehört?
Nee, ich habe dich gar nicht gehört.
Okay, jetzt hast du auf der Tastatur getippt und dann habe ich das Tippen gehört. Das war vorhin auch schon mal, dass ich dann plötzlich wieder Tippen gehört habe.
Ah, okay.
Ich weiß aber nicht, es kann auch, ich habe aber heute schon mal 2 Stunden geskypt, da hatte ich keine Probleme.
Echt, bin ich das heute hier? Oh Gott.
Ich kann es nicht ausschließen, dass du das sein könntest.
Na gut, genau. Nee, also wenn du dich ausreichend informiert fühlst über das Nachtzug-Thema, also ich finde es, also Nachtzug ist, kann ich jedem empfehlen.
Wie lang war denn die Zugfahrt nach Narvik?
15 Stunden laut Fahrplan.
Okay.
Von Stockholm. Also die Idee ist, Berlin, Stockholm, dann einen Tag in Stockholm bleiben. Mhm. Und also weil zweimal Nachtzug hintereinander, ich glaube, also.
Ja, ist anstrengend. Man schläft dann doch nicht ganz so gut wie im eigenen Bett oder so.
Naja, du bist, also das Risiko ist mir zu groß. Mhm. Weil noch dazu wäre dann, also das wäre dann, also das wäre echt der Overkill. Also Nachtzug Stockholm am gleichen Abend nach Narvik und am gleichen Abend in Narvik wieder zurück. Also das wäre 3 Nachtzugnächte hintereinander. Das, also, pff, das glaube ich nicht. Also das muss ich dann auch nicht mehr haben. Also da sage ich mir, nee, also das muss nie sein. Da, ich meine, in Stockholm, wir haben eine Niederlassung dort. Da gibt es genug Kollegen, die ich ansprechen kann, bezüglich Übernachtung günstig zu organisieren. Da, also sag mal, wenn man jemanden vor Ort hat, ist es immer noch besser, als wenn man das von der Ferne organisieren muss. Und von daher denke ich mal, das passt schon so. Also wir sind jetzt hier im Nachtzugfieber, um das mal so kurz und knackig zusammenzubinden.
Nachtzugfieber, ja.
Ja, ja.
Also, was ich mich auch noch fragen würde, wie ist das mit dem Güterverkehr? Also vielleicht ist ja viel mehr, vielleicht gibt es mehr Kapazitäten, nachts Güter zu transportieren, wenn die Strecken nicht zusätzlich durch Nachtzüge belegt werden.
Die Nachtzüge. Die Nachtzüge, die fahren ja sozusagen im Gefolge der Güterzüge mit.
Tatsächlich.
Also, ja, guck mal, also die Strecke Hamburg-Wien, habe ich jetzt irgendwie so Pi mal Daumen ausgerechnet, ist Durchschnittsgeschwindigkeit 60. Also da hast du eben sehr lang, also gerade in Nürnberg hatten wir einen relativ langen Aufenthalt, weil dann eben der Zug dann umsortiert wird. Und von daher, also das war auch so ein bisschen so mein Bedenken, dass wir da, wenn der Zug, also je schneller der Zug fährt, umso lauter ist er. Aber das, also du fährst da, du merkst auch in dem Sinne nichts, dass der so beschleunigt oder so, ne? Also wo du dann denkst, um Gottes Willen, das ist sowieso eine Art Segelschiff. Effekt oder sowas, ne? Also hast du da überhaupt nicht. Also das passt schon. Naja. Gut. Sind wir durch.
Was machst du jetzt damit? Also kommt das bei Teilnehmer bitte sprechen oder hast du dafür wieder separate Projekte?
Nee. Achso, ich habe jetzt ich habe jetzt eigentlich 2 separate Projekte. Also ein Projekt ist Hörspiel.
Ich habe ja. Ich habe die Folge gehört hier mit deinem Kumpel über Audio-Recorder in der Gegend rumlaufen und was er so erzählt hat. Und ihr macht jetzt zu zweit irgendwie nochmal separat Hörspiel-Podcast.
Wir machen zu dritt Hörspiel. Wir haben uns eine Frau gesucht, die sprechen kann. und weil ich gesagt habe, ich habe jetzt hier vom Eugen Ruge gibt es ja Restwärme. Es ist so eine Art sozusagen Vorbereitung auf ein Bewerbungsgespräch. Ja. Mhm. Also ja, ich habe ich gesagt, komm, Joscha, es wäre ja total langweilig, wenn das noch ein Mann sprechen würde. Also wir suchen uns eine Frau, die das spricht. Ne? Jetzt haben wir eine gefunden und Bedingung ist, keiner von uns darf Hörspielerfahrung haben, weil wir wollen das Medium Hörspiel erforschen. Ja? Mhm. Also sozusagen, wie sagt man das? Also gibt es bestimmt auch so irgendwie so einen Begriff dafür. Explorative Blablabla irgendwas, ne? Also kann man es vielleicht nennen. So, und jetzt haben wir am Montag, also jetzt, da kommt die erste Folge, da sprechen wir so nach dir. Also ich habe Vorstellungen, der Komponist hat Vorstellungen, die Sprecherin hat auch Vorstellungen, die versuchen wir zusammenzubinden. Und ich habe da, also ich habe jetzt, mit wem habe ich denn, mit der Britta habe ich drüber gesprochen. Ich habe jetzt irgendwie festgestellt, dass ich, also der Komponist kommt im Hörspiel vor, ne? Weil
mit
er die Musik.
Oder mit Birgit?
Mit
Zirkenbeck.
Mit der nicht. Mit der. Wer heißt die Britta? Nee, Birgit Matter, genau.
Die heißt Birgit.
Ja, oh Gott.
Britta ist Zirkenbeckser.
Ja, genau. Mit der muss ich auch mal wieder. Die spricht nicht so gerne öffentlich, aber muss ich mal gucken, was ich mal mit der nochmal machen kann. Das ist bestimmt mal wieder interessant. Also bringen wir das bloß, genau, lange Rede, kurzer Sinn. Genau, also habe ich irgendwie festgestellt, dass ich in diesem ganzen Endprodukt gar nicht so richtig vorkomme, weil ich weder spreche noch Musik machen werde. Ja, so, oder dieses ganze Hintergrundzeug so. Ne? Und jetzt habe ich irgendwie festgestellt, ja, wo bin ich jetzt eigentlich? Ne? Also wo komme ich vor? Also es ist eine ganz interessante Fragestellung. Jetzt hat man sich darauf geeinigt, ja, Frank, dann bist du eben der Regisseur, ne? Also so kommt man zu seiner Rolle, ne? Also in dem ganzen Ding, ne? Es sind Rollen zu besetzen und einer ist halt übrig und sagt, okay, na gut, dann bist du der Regisseur.
Sehr gut.
So, und das sind halt alles so Sachen. Ich meine, da gibt es auch wieder eine Bürokratie. Du musst dich halt um ist, also der Autor lebt noch, das heißt, du bist damit konfrontiert, dass du wieder dich mit irgendwelchen Verlagen rum, also auseinandersetzen musst. Ich will nicht sagen rumärgern, die sind alle sehr freundlich. Beim Rowohlt Verlag gibt es eine ganze Abteilung, die sich mit Hörspiel beschäftigt. Ne? Da bin ich erstmal dahin und gesagt, hier, wie ist denn das? Ja, vom Eugen Ruge, wir sind hier privat und wie ist denn das? Und da hat die dann erstmal ganz freundlich zurückgeschrieben, also sie wäre jetzt gar nicht zuständig. Mhm. Das wäre aber ein anderer Verlag, aber da die Hörspielgemeinde so klein ist, könnte mir direkten Kontakt herstellen. Da habe ich gesagt, das ist ja sehr freundlich von Ihnen. Und habe dann das gleich benutzt und jetzt habe ich das dorthin geschickt. Das haben sie sich erstmal.
Also das Konzept oder was hast du hingeschickt?
Also das ich hab das Anliegen vorgestellt. Also wir wollen da was machen, von dem wir wissen, über das Ergebnis wissen wir noch nichts. Es ist ein Experiment und ob da der Herr Ruge als sozusagen Eigentümer der Worte was dagegen haben würde und ob wir oder ob wir uns sozusagen möglicherweise mit irgendwelchen Geldforderungen da irgendwie konfrontiert sehen müssten. Ne? Also das war so grob das, worauf es ankommt. Mhm. Und jetzt hat sie eben, und jetzt schreibst du dir was dorthin, dann ruft die wahrscheinlich bei dem Ruge an und sagt, Mensch Eugen, wie ist denn das? Jetzt sind hier drei Leute hier, die machen da irgendwas und hast du was dagegen? So, und jetzt hat sie mir zurückgeschrieben, also der Herr Ruge freut sich, dass wir dieses Experiment davor haben. Die einzige Frage, die er hat, ob wir den Text verändern wollen. Mhm. Und ansonsten freut er sich sehr auf das Ergebnis. So.
So. Aber das ist nur eine Frage, das ist jetzt kein Verbot oder so. Also wenn ihr vorhabt, den Text zu ändern, dann müsstet ihr nochmal nachfragen.
Genau, dann müsste der Autor wieder zustimmen. Und ich hab erstmal zurückgeschrieben, also nee, der Text bleibt, wie er ist, der ist ja gut so. Ne? Was wir halt machen mit den Mitteln des Hörspiels, werden wir den natürlich verarbeiten. Ne? Also das Hörspiel.
Vielleicht gibt es da nochmal einen Erzähler dazwischen, und weil man eben nicht das Ganze als Schauspiel beobachtet, sondern es muss da vielleicht auch noch mehr erzählt werden. Es gibt dann noch eine Erzählerstimme oder sowas.
Das ist genau, das sind halt so die Fragen, die werden wir am Montag dann besprechen untereinander. Und es ist halt ein Experiment. Und diese Besprechungen, die werden halt als Podcast wiederum veröffentlicht. Damit dann jeder, so nach dem Motto, hier guck sie dir an, die Anfänger, ne, was sie hier für, für Zeug sich akademisch überlegt haben. Ne? Also.
Ja, weil, also ich kann mich erinnern, ich hatte als Kind Kassetten von Alf. Alf kennst du ja bestimmt, also die Fernsehserie Alf.
Ja.
Und das waren 1:1, also die Fernsehsendungen, die auf dieser Kassette waren. Also das Audio der Fernsehsendungen und alles, was man eben nicht also durch Hören also herauskriegt, also was man sonst als Fernsehzuschauer sehen konnte, hat dann, also wurde dann in so einer Form von Erzählstimme mit eingearbeitet.
So wie das bei den Hörfilmen heutzutage ist.
Aha, genau. Also für so die Stumm...
Für die Blinden. Stimme. Für die Blinden.
Ja, natürlich. Ja, ganz genau.
Also kannst du dir mal so einen Hörfilm angucken, habe ich auch schon gemacht. Da ist dann halt das normale Geschehen und dann kommt dann ein dunkles Auto fährt von links nach rechts ins Bild hinein. Ne? Es sind dies und jenes ist zu sehen. Er trägt einen schwarzen Anzug und so weiter. So in der Art wird das besprochen. Ne? Ja. Genau, also wie gesagt, wir wollen ein Hörspiel machen und das ist das, also wie gesagt, ja. Das ist jetzt verschiedentlich schon kommentiert worden, so nach dem Motto, also der Komponist hat sich dahingehend geäußert, hat gesagt, ja, der Frank, der erklärt dann immer was er haben will, aber hat von Technik hat er keine Ahnung, ne? Er weiß nichts. Und mein Trick ist dann immer, woher soll ich es wissen? Ich sage dann immer, Joscha, macht ein echter Regisseur, macht es auch am Theater so. Der sagt dann, wenn er keine Ahnung hat, sagt er, na dann biet doch mal was an. Ne? Sag ich dann, Joscha, was denkst denn du? Ne? Und dann kommt er halt mit irgendwas um die Ecke und dann kann ich sagen, nee, ich möchte es anders haben oder ich möchte, was weiß ich, ne, oder dies und jenes. Dann kann ich halt so meine Wünsche äußern. Und der Joscha, der macht ja selber auch Musik für Filme und auch für so, sag ich mal, Werbung. Mhm. Und ich habe dann schon immer ein schlechtes Gewissen, wenn ich ihm bloß so Brocken hinwerfe, so nach dem Motto, ich möchte es mehr voller klingen oder ich möchte es so wolkig halt, ne, womit du eigentlich im Grunde genommen nichts anfangen kannst. Ne? Aber er sagt, nö, das bin ich gewöhnt von meinen Werbeleuten hier, das passt mir gut, ne? damit kann ich arbeiten mit diesen, mit diesen Brocken. Naja, also man hat es damit, was gerade dieses Hörspielprojekt, das ist... Das ist eigentlich auch nur eine Zwischenstation, weil ich habe noch mal vor, einen Film zu machen.
Ach,
okay. Naja. Und jetzt geht es erstmal darum, dass man also erstens mal üben der Bürokratie, das heißt üben der Rechtebeschaffung, mit welchen Dingen bin ich da konfrontiert irgendwie. Ne? Also und jetzt, dadurch, dass im Medium Hörspiel das Bild schon mal fehlt, hast du ja, sag ich mal, eine Komplexität weniger, um die du dich kümmern musst. Ne? Mhm. Also, sondern du kannst jetzt erstmal auf der Tonspur da rumobern und kriegst erstmal mit, ah, alles klar, was ist denn da jetzt überhaupt los und so weiter. Also deswegen ist das Thema Hörspiel als Zwischenstation zum Film vielleicht gar nicht so schlecht. Ne? Mhm.
Ja, schön.
Und auf der anderen Seite ist es natürlich, dass ich mit dem Komponisten, mit dem ich da diesen Film machen will, den muss ich natürlich erstmal davon überzeugen, dass er sagt, ja, genau, mit dem Frank lässt sich arbeiten. Ne? Also der muss ja auch ein bisschen Sicherheit bekommen. weil Film ist ja nochmal was anderes. Und wie gesagt, und dieses Restwärmeding, das ist ein Einakter, ist ein Ein-Personen-Stück, dass man da jetzt nicht noch 25 Leute dann damit befassen müssen, dass sie auf einen Punkt hinsprechen und so weiter, sondern das geht einfach zack durch und fertig. Also ja. Das ist wirklich eine schöne Übung. Ne? Also das ist das eine.
Hm? Also der Podcast, der ist zur Begleitung des Projektes oder soll das Endergebnis auch als Podcast veröffentlicht werden?
Ja, das kommt damit. Auch. Also die letzte Folge ist das fertige Hörspiel.
Ja, super. Sehr gut. Ja.
Und das ist das eine. Und das andere, das ist mehr so ein langfristiges Thema, das habe ich jetzt genannt, aber das wird im Rahmen des Teilnehmerwidersprechen laufen. Das ist 30 Bücher, eine Frage. Mhm. Und zwar hat es seinen Ausgangspunkt darin, auf Twitter habe ich irgendwo gelesen, was weiß ich, bla bla bla, man muss 30 Bücher lesen und dann macht man so eine Art Zitiercollage und dann hat man seinen Doktor. Ne? So. Mhm. Das ist eine Doktorarbeit. So, dann habe ich gedacht, okay, dann nehme ich das jetzt mal ernst, ne? Und ich mache aber ein soziales Spiel draus. Ich lasse mir von verschiedensten Leuten einfach Buchtitel. Also die einzige Bedingung, die ich habe, die müssen hier in der Landesbibliothek, müssen die ausleihbar sein. Ne? Mhm. Oder ich muss sie auf irgendwie, also sie müssen also zitierfähig in dem Sinne sein, dass es die Bücher physisch gibt, dass sie eine ISBN-Nummer haben und so weiter. Also, dass man sie zitieren kann, aber ob das ein Telefonbuch ist oder was auch immer, ich mache aus allem, also ich mache alles, ne? Also so, es hatte mir der Klaus hatte mir jetzt schon so ein paar Fallen gestellt, hatte mir ein Buch, hat mir zwei Bücher hat er mir geschickt. Ein Buch ist über 40 Jahre Berufsleben als Klempner irgendwie. Und das andere Buch, das war, geht es um irgendwelche Bildbeschreibungen von so einem Barockmaler, so Kirchenmaler, sage ich jetzt mal. Ne? Mhm. So. Und die kommen jetzt alle, habe ich mir gesagt, okay, es sind 30 Bücher, das Spiel ist eben so, jetzt muss ich mit den Regeln da irgendwie klarkommen. Ne, die ich mir
wie viele Bücher hast du schon?
Ich habe jetzt so grob gesagt, sage ich mal, 10, 15 habe ich schon so zusammen.
Also man kann dir jetzt noch Vorschläge schicken?
Du kannst mir, genau, schick mir einfach Vorschläge.
Das Problem ist, ein Hashtag dafür?
Da gibt es einen Hashtag dafür, ja.
Wie heißt der?
Gartenzaun, also hier Hashtag 30 Bücher, also richtig Bücher.
Mit
Ü. Richtig mit Ü. 30 Bücher, eine Frage. Und die Wörter jeweils mit großen Anfangsbuchstaben.
Ja, also aber 30 mit 3-0.
Genau, also ich tippe dir mal hier 30.
Ja, ich frage für die Zuhörer auch. Also ich meine, das
Bücher, eine Frage, genau. Also
30 Bücher, also 3-0 Bücher, eine Frage.
Genau, und genau, für die Experten, die sich das anhören, Camel Case Notation heißt das unter den Programmierern, weil die einzelnen Großbuchstaben wie so Kamelhöcker aus dem Gesamtwort herausstoßen. Und das ist auch besonders wichtig, dass man sowas macht, das muss ich jetzt hier nochmal loswerden, weil nämlich die Blinden und Sehschwachen, die kriegen das ja vorgelesen. Und wenn du so ein Hashtag dann für diesen Reader, der kann das nicht erkennen, dass das eigentlich einzelne Wörter sind, sondern der liest das also betonungslos in einem Rutsch durch und dann kannst du gar nichts erkennen. Währenddessen, wenn du das mit Camel Case machst, deswegen achte ich da jetzt sehr drauf, dass ich das, genau, dann ist der Reader in der Lage, sozusagen neu anzufangen. Also sozusagen neues Wort, dann beginnt die Betonung wieder von vorn. Genau. Und das ist so dieses zweite Projekt, was ich da durch, und ich lese ja wirklich diese Bücher, ne? Ja. Und da habe ich jetzt was Perverses beobachtet. Ich habe jetzt schon die ersten zwei Bücher so fast durch. Na gut, vier Bücher habe ich schon durchgelesen, aber so richtig, ich mache es ja so, ich lese die erstmal so grob und dann fange ich wirklich an, da irgendwas, was mich interessiert. So, und jetzt ist es mir bei zwei Büchern so passiert, dass da drinnen beschrieben ist, was ich eigentlich mache. Also du kommst selber in dein, also in den Büchern komme ich selber vor. Also dieses 30 Bücher eine Frage Projekt kommt da drin vor. Da ist dann halt von Mustern, die sich von abheben und da muss man also eine Differenz bilden aus Hintergrund und Vordergrund und so weiter, ne? Also damit man überhaupt in der Lage ist, etwas zu erkennen, ne? Und ich bin ja gerade auf der Suche nach Dingen, die mich interessieren. Ich weiß ja nicht, was in den Büchern Interessantes drin steht, ne? Und ich bin so wie so eine Art Stellnetz und lasse sozusagen diesen Bücherstrom an mir vorbei schwimmen und irgendwas bleibt dann in dem Stellnetz hängen. Und das, was sozusagen dann hängen bleibt, das sind diese Fische sozusagen, das ist das, was dann in die fertige Arbeit kommt. Und mal sehen, also mein großer Traum, was ist Traum, aber so das, also was es, sage ich mal, wirklich toppen würde, wenn es irgendwo eine Konferenz geben würde, wo man diese Herangehensweise, diese Arbeitsweise noch irgendwie vorstellen könnte als, sage ich mal, Beitrag zur Wissensgenerierung oder sowas.
Also bestimmt. Ich meine, ich habe eine tolle Konferenz gesehen, also die ist jetzt ein bisschen kurzfristig für dein Projekt, aber also selbst da würde das gehen, wenn du den Zwischenstand vorstellen wollen würdest. Die heißt Chaos Fuchs. Das ist auch eine Chaos Computer Club nahe Konferenz, aber schon nicht rein technisch also der Fokus, sondern auf Irritation und was haben sie noch geschrieben? Ich suche das mal gerade, ich versuche das mal zu finden. Ich glaube, das hieß Chaos, Fuchs. Warte mal. Also es gibt solche Konferenzen. Es sind jetzt nicht zwangsläufig wissenschaftliche Konferenzen im Sinne von wissenschaftlicher Institution. Genau, Chaos Flux, die ist vom 24. bis zum 26. April.
Oh, das ist ja kurzfristig.
Ja, ich meine, das würde halt gerade reichen, so für den Konzeptabriss und was du halt bis dahin irgendwie schon in Erfahrung gebracht hast. Und die Beschreibung der Konferenz lautet: Chaos Flux ist ein Netzwerktreffen des Chaos Computer Clubs in Siegen, das Verbindungen zwischen, in Klammern, digitaler Technik, Kunst und Gesellschaft reflektiert und diskutiert. Die Veranstaltung findet erstmalig vom 24. bis 26. April 2020 und danach jährlich statt. Unter dem diesjährigen Motto Irritieren und Generieren laden wir Hackerinnen, Künstlerinnen, Designerinnen, Wissenschaftlerinnen, Kulturschaffende jeder Art sowie allgemein Interessierte zum gemeinsamen Austausch ein. Freut euch auf Vorträge, Workshops, Ausstellungen und noch viel mehr. Also da läuft auf jeden Fall auch noch gerade der Call for Paper. Ich meine, du könntest ja jetzt schon mal den Call for Paper beantworten und dann bis dahin noch die Idee und das Konzept ausarbeiten oder du wartest halt auf die nächste Konferenz. Ich meine, also es gibt auf jeden Fall, mit Sicherheit wird es immer wieder Möglichkeiten geben, so ein Projekt irgendwo vorzustellen. Und wenn nicht, dann macht man sich die Gelegenheit einfach selber. Also man kann ja auch also einen Vortrag halten und dann per YouTube-Video irgendwie veröffentlichen. Oder ich meine, du kommst vielleicht oder du kommst nach Marburg zum Trialog Marburg und hältst da bei dieser dreitägigen Veranstaltung diesen Vortrag.
Ja, also wie gesagt, also das war, ist eigentlich nur so ein, ich will nicht sagen, nur so ein Nebeneffekt, aber das wäre so das, wo ich sage, also dann dort wäre es dann eigentlich an der richtigen Stelle dann wieder sozusagen der Kurzschluss, ne? Also indem du sozusagen wie so eine Art, ich stelle mir das wie so eine Art große Waschmaschine vor, wo du alles Mögliche an irgendwelchen Sachen reinschmeißt und dann kommt was, oder na gut, Waschmaschine, vielleicht ist es auch eher besser so eine Art Salatschüssel, ne? Wo du alles Mögliche und dann hast du ein Ergebnis und sagst, Mensch, toll. Also das ist so das. Und ich merke, wie dieses Projekt also so ein Eigenleben entwickelt. Also das ist ganz eigenartig, ne? Also es fängt als harmloser Spaß irgendwie an und dann hast du plötzlich, ah scheiße, jetzt habe ich hier 30 Bücher, jetzt muss ich die lesen. Du musst die markieren, du musst dann dir so eine, diese ganze Zitationszeug dann aufbauen, ne? Also
wie machst du das? Also benutzt du da sowas wie Citavi oder hast du einen Zettelkasten?
Da bin ich eben noch unschlüssig. Also ich habe erstmal gemacht. Wenn man nicht weiß, macht man erstmal was anderes. Ich habe es erstmal gesagt, okay, eigentlich ist es verboten, aber ich habe jetzt in den Büchern selber, also die mir gehören, die Bücher, bin ich jetzt hin mit Marker und habe das einfach zack, 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 zack angemarkert und die Seiten, wo ich was gemarkert habe, habe ich oben Eselsohr reingemacht, wie man das halt so macht. Aber wahrscheinlich wird es dann auf sowas Citavi. Und das ist eben das, wo ich sage, okay, das lernst du jetzt mal nochmal von, also nochmal neu sozusagen. Ich meine, Diplomarbeit ist lang genug her. Aber dann lernt man diese Möglichkeiten, die es heute gibt, sowas zu machen. Und das Interessante ist halt tatsächlich, also diese 30 Bücher, so unterschiedlich wie sie sind, da wird es irgendwas geben, was die gemeinsam haben oder wie auch immer. Und das weiß ich aber jetzt nicht. Ne? Das ist wie bei dem Hörspiel, wo die gefragt hat, was ist es? Und ich sage, nee, ich weiß es nicht, ich kann es nicht sagen. Ne? Mhm. Und unter den Literaturwissenschaftlern interessanterweise ist dieses Vorgehen auch vollkommen unbekannt. Also, weiß ich vollkommen, aber zumindest mit denen ich mich unterhalten, die waren sehr interessiert und da, kann man auch machen. Und ich sage mal so, wenn man es vielleicht bei der Literaturwissenschaft ansiedelt, oder dann ist es ja schon mein erster Schritt, aber richtig das große Ding oder sage ich mal, diese Arbeitsweise stelle ich mir eigentlich richtig gut vor in solchen Wissenschaften, wo es ziemlich viel Unbekanntes gibt. Also was weiß ich, irgendwelches im weitesten Sinne mit künstlicher Intelligenz oder sowas. Ne? Also weil ich jetzt festgestellt habe, hier in Dresden gibt's einen Lehrstuhl, der sich mit künstlicher Intelligenz befasst, und die befassen sich jetzt neuerdings, sag ich mal, salopp gesprochen, mit Haltungsbedingungen digitaler Haustiere. Ne? Also wie muss ich so eine künstliche Intelligenz sozusagen mit Daten füttern, mit Daten weiterentwickeln, dass sie wirklich sich, also damit sie auch wachsen kann und also wirklich wie, also ich stell mir das so vor, wie halt die Landwirte, ne? Also wir haben Landwirte die Landwirtschaftsforschung, wie ich sie zu ihren Ergebnissen bekomme, na klar, die haben beobachtet und haben ausprobiert. Und das macht jetzt sozusagen diese KI-Welt macht das. Und für die ist aber die Landwirtschaft voll unsichtbar. Sie kennen das nicht, sie können es auch nicht wissen. Und der einzige Weg ist, den ich mir vorstellen kann, der, wo das wieder sichtbar ist, ist sozusagen der Umweg über die Kunst, indem man einfach sagt, ich mache so ein Wahnsinnsprojekt wie 30 Bücher, eine Frage. Und mein Stellennetz ist eben nicht ein irgendwas Stellennetz, sondern das ist jetzt, nehmen wir mal an, ein KI-Stellennetz, ja, wo ich versuche, das, was ich da drinne lese, irgendwie zu adaptieren auf die KI. Und so kann ich mir vorstellen, dass man wieder, sage ich mal, Wissen, was es irgendwann schon mal gegeben hat, was aber, und sozusagen auf die Art und Weise über diesen Umweg wieder nutzbar zu machen, also als im Sinne von Denkanstoß. Ne? Also das ist so dieses, was ich mir so drunter vorstelle, weil aus meiner Sicht ist jeder Gedanke, jeder Gedanke, den es geben kann, ist schon mal gedacht, und alles, was denkbar ist, ist machbar. Also
ja, ganz, ganz, ganz sehr, sehr gut. Also ich meine, das erinnert mich an ein Gespräch, was ich neulich mit Klaus hatte. Da haben wir uns drüber unterhalten, wie eigentlich Universitäten entstanden sind. Also die erste Universität in Europa war die Bologna-Universität. Hm. Die ist gegründet worden, da gibt es so ein offizielles Datum, aber es ist auch nicht ganz klar, weil am Anfang waren es eben nur einzelne Fakultäten. Ich glaube, die Rechtswissenschaft war ziemlich früh mit dabei, und war das schon Mathematik oder ich weiß es jetzt nicht mehr genau. Auf jeden Fall so um 1100 oder sowas. Also in der Zeit, also des Investiturstreits. Da war Europa zu diesem Zeitpunkt schon durchchristianisiert oder schon ziemlich durchchristianisiert. Ich glaube, das war dann schon ziemlich durchchristianisiert, so am Übergang vielleicht von Früh- und Hochmittelalter. Ja. Und also Klaus meinte eben, dass die Klöster, also vorher hat eben theologische Forschung und in dem Sinne wissenschaftliche Forschung, also nicht an Universitäten stattgefunden, sondern in Klöstern. Mhm. Und die hätten sich verstrickt in Korruptionsverhältnisse, insofern, als dass die sich abgeschottet haben auch von außerklösterlichen Einflüssen und nicht mehr ansprechbar waren für irgendwelche relevanten Schwierigkeiten oder Probleme und sich da auch zurückgezogen haben und sich selbst verwaltet haben und bewirtschaftet haben. Und das hat dann auch das notwendig gemacht oder möglich gemacht, dass sich da Universitäten bilden. Geht es den Universitäten irgendwann oder jetzt genauso, also dass sie nämlich vielleicht sich sehr um sich selber beschäftigen oder also um die Erhaltung wissenschaftlich von Wissenschaftlichkeit und dieses Erstellen von Publikationslisten und sowas, sodass solche Experimente, also die mit dieser Form so enorm spielen, nur sehr, sehr schwierig möglich sind, sowas wie dieses Podlog-Projekt von...
da habe ich auch gerade gedacht, ne?
Nur noch sehr, sehr schwierig möglich, also auch wenn man überlegt, also ich meine, das auch kommunikabel zu machen, was das jetzt ist, auch innerhalb der Wissenschaft, also das scheint sehr schwierig zu sein. Und also andererseits muss das ja vielleicht auch gar nicht innerhalb dieses Rahmens stattfinden, sondern also vielleicht ist so deine Herangehensweise irgendwie viel, viel cleverer. Also von daher bin ich sehr interessiert daran, mehr darüber zu erfahren.
Naja, das eine ist sozusagen so dieses, wie kann man sozusagen Sichtbarkeit herstellen, die aufgrund dieser Differenzierung, die sicherlich ihre Vorteile hat, aber aufgrund dieser Differenzierung erzeugt also man kann es Scheuklappen nennen oder Unsichtbarkeit oder wie auch immer, aber man ist halt betriebsblind, sage ich jetzt mal, ne? Und dann über die, und das Einzige, was ich mir tatsächlich vorstellen kann, was eben legal ist, ist der Umweg über die Kunst, weil der Kunst gesteht man Grenzenlosigkeit zu. Also die Kunst muss sich nicht für diese Grenzen interessieren, sondern das ist dann vollkommen okay. Ne? Und jetzt habe ich, wie gesagt, in dem einen Buch, da geht es um Autorenregie, da habe ich jetzt, die hat das ganz clever gemacht, also hat mich echt beeindruckt. Also die hat das Problem gehabt, sie kann nur Texte zitieren in ihrer Arbeit. Also sie hat das Problem gehabt, eine Aufführung, die irgendwann mal stattgefunden hat, als Text verfügbar zu machen für ihren eigenen Text. Mhm. Und da hat die einfach gesagt, tja, ich mache einfach einen Trick, ich sage, also was ist ein Text? Ein Text ist eine Aneinanderreihung von Zeichen. Und was ist ein Zeichen? Ein Zeichen am Theater, also zum Beispiel, dass der Schauspieler seine Hand hebt, dass er irgendwas betont oder sowas, das nenne ich Zeichen. Und diese Aneinanderreihung von diesen Theaterzeichen, das ist eben mein Inszenierungstext. Und zack, schon hat sie einen Text gehabt. Also du kannst sozusagen alles zum Text machen. Ne? Also das hat mir eben dieses Buch gezeigt. Wie kannst du ein beliebiges, also dieses Gespräch, was wir hier, ne? Du kannst einfach sagen, okay, ich mache jetzt hier das nennt sich Podcast-Text und Podcast-Zeichen sind eben bla 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 bla, das definiere ich halt und zack, habe ich einen Text. Kann ich zitieren. und das sind so Sachen, wo ich sage, das sind wieder so, das findet in den Theaterwissenschaften an. Also findet das statt. Wie kann ich aus einem beliebigen irgendwas Ereignis kann ich einen Text machen, ne, indem ich einfach hindefiniere, ne? Und das verletzt keine Definition von Text, es verletzt keine Definition von Zeichen, nichts. Es ist vollkommen in dem Sinne sozusagen legal. Und das kann eben Kunst leisten, ne, weil sie sich eben um diese Sachen keine Gedanken machen muss. Und dann ist halt die nächste Frage ist sozusagen, wie kann Kunst an der Universität oder in der Wissenschaft wieder ankommen? Ne, das ist ja das. Und da ist mir halt das, dachte ich, jetzt kannst du sozusagen diesen Trick anwenden, indem du einfach sagst, ich lese 30 Bücher und sag, pff, zack, das ist meine Erkenntnis. Und irgendein Lehrstuhl wird sich finden, wo man sagt, okay, da würde das als Arbeitsergebnis seiner spezifischen Wissenschaft ansehen können. Und da im Zweifelsfall sind es halt die Literaturwissenschaften. Ne? Also so stelle ich mir das halt vor. Ne? Keine Ahnung, ob das jetzt zu naiv ist, wahrscheinlich. Aber
also ich meine, eine Frage, die ich hätte, ist, gibt es denn überhaupt einen strukturellen Unterschied zwischen einer wissenschaftlichen Publikation und einer nicht wissenschaftlichen Publikation? Also ich meine, das eine wird normalerweise von Wissenschaftsverlagen herausgegeben und das andere von nicht wissenschaftlichen Verlagen. Aber dann gibt es auch noch Mischformen von Verlagen, die sowohl wissenschaftliche Literatur publizieren als auch nicht wissenschaftliche Literatur. Und dann ist es doch eigentlich nur eine Frage, also ob das in einer wissenschaftlichen Bibliothek landet oder nicht und dann gegebenenfalls auch wieder von anderen Wissenschaftlern
ja, genau.
in der wissenschaftlichen Bibliothek entnommen wird und dann wieder weiterverwendet, also beziehungsweise zitiert wird. Also ich meine, solange das publiziert ist, also selbst wenn das nur im Self-Publishing auf Amazon publiziert werden würde, also im Selbstverlag, also ich meine, das muss halt zitierfähig sein, so wie deine Bücher zitierfähig sein müssen für deine Arbeit. Ich denke schon, also auch Verlage zum Beispiel, so Wissenschaftsverlage, die bieten ihr
Hast du dich nur selbst gehört? Nee, ich habe dich nicht mehr gehört.
Nee. Oh Mann, ab welchem Zeitpunkt?
Mit dem Wissenschaft, ich weiß, worauf du hinaus willst. Also, okay, sehr gut. Das ist für so einen Verlag, dem ist es ja vollkommen Wurst. Also was macht ein Verlag, der
Text? Ich meine, der Wissenschaft ist es auch egal, ob das jetzt eine wissenschaftliche Publikation ist oder eine nicht wissenschaftliche Publikation. Also wie wird denn der Unterschied hergestellt? Also zum Beispiel darüber, dass das eine eben im Wissenschaftsverlag publiziert worden ist und das andere im Nicht-Wissenschaftsverlag. Mhm. Aber diese Unterscheidung, die ist gar nicht so einfach immer festzustellen, weil wenn du jetzt selber einen Verlag gründest, und du nennst den einfach Wissenschaftsverlag. Da gibt es keine Voraussetzungen. Also du meldest dein Gewerbe an und nennst das also Wissenschaftsverlag. So, das ist jetzt der Wissenschaftsverlag Michael Karbacher. Und in diesem Wissenschaftsverlag publiziere ich eben den Frank Staudinger und mit seinem Hauptwerk, seiner Monographie 30 Bücher, 30, wie war der Hashtag?
30 Bücher, eine Frage.
30 Bücher, eine Frage. So. weißt du, dann ist das dann keine wissenschaftliche Publikation.
Naja, genau. Und das, also ich sag mal so, und da hätte man ja eigentlich nur das, also das reproduziert, was sowieso mit Diplomarbeiten schon passiert. Also die schreibt jemand, wird abgelegt und zack. Ne? Und ich habe also mein Eindruck ist, wenn man das jetzt auf einer echten, in Anführungszeichen, auf einer echten wissenschaftlichen Tagung vorstellen würde, ne? Dann gibt es ja auch einen Tagungsband und dann gibt es irgendwelche Leute, die das, also dann ist ja sozusagen die Schwelle, dass sich jemand echt damit beschäftigt, nochmal niedriger, weil es dann wirklich einen Anlass gibt. Weißt du, wie
Warst
ich
du schon
meine?
mal auf einer wissenschaftlichen Tagung?
Ich habe mal eine mit vorbereitet, ja, deswegen ist mir das so grob bekannt, aber teilgenommen habe ich noch an, also so richtig mit im Sinne von, ich höre da jetzt zu und habe da ein eigenes Interesse, so hab ich noch nicht, aber das ist so meine kindliche Vorstellung, was bei so einer Tagung da passiert. Ne? Wahrscheinlich passiert da alles Mögliche, aber nicht das, was ich mir vorstelle. Also das ist auch sehr vorstellbar. Ne?
Es gibt
Also.
ja, ich meine, jede Tagung ist anders. Deswegen, also da will ich jetzt nicht, also mit meinen Erfahrungen da irgendwas schwarz malen. und ich habe auch schon, also interessante Tagungen, also kennengelernt. Durchaus. Also und ich meine, da gibt es auch viele Leute, die sind interessiert. Manchmal sind das so Netzwerktreffen. Also da geht es dann um die Vorbereitung oder das Suchen von Verbündeten für zukünftige Forschungsprojekte und für Drittmittelsuche und sowas. Aber klar, nee, mach das. Finde ich toll.
Naja, also wie gesagt, ich weiß nicht, wo die Reise hingeht. Ne? Also ich meine, das hat als harmloses sozusagen, ich mache Spaß und jetzt ist es tatsächlich ernst. Und deswegen, also, und dieses zweite Ding mit diesem Hörspiel, das ist auch noch sehr, also für mich halt interessant, ne? Weil das halt wirklich so, es ist halt ein Schritt auf dem Weg zu diesem Film und auf der anderen Seite kaut das nochmal so das wieder, was ich auch in dem Podcast von den verschiedenen Regisseuren und so Leuten halt so nach dem Motto, was kann hier unterwegs passieren? Ne? Also das jetzt mal sozusagen, und das Schöne ist, dass alle Beteiligten haben die Frage, wie machen das andere Leute? Ne? Und wir haben uns jetzt so für uns selber, also da habe ich dann an das Wort vom Christian Strickler erinnert, wo er irgendwie mal gesagt hat, woher soll ich wissen, wie du am besten Gitarre lernst? Ne? Also ich kann dir das nicht, ja, du musst das selber machen. Du musst Gitarre lernen. Wenn du Gitarre spielen willst, musst du Gitarre lernen. Ich kann dir nichts darüber sagen. Ne? Also wie du Gitarre. Und so ist es mit dem Hörspiel. Man muss es selber machen, damit es ein eigenes Hörspiel. Ansonsten ist es nur eine Reproduktion von irgendwas anderem. Ne? Und das ist halt so dieses. Und das Schöne ist, es ist ein Dreierprojekt. Das heißt, du hast jeder schwimmt in seiner eigenen Unsicherheit, es ist räumlich verteilt, also du kannst noch nicht mal so eine richtige, also die Allianzen zwischen den Beteiligten, weil wir eben zu dritt sind, die kann wechseln. Da erwarte ich mir eigentlich schon, also dass es gut wird. Ne? Also und ich sag mal so, wir sind alle jetzt nicht so unbedarft, dass es scheitern wird. Also das wird in gut, ich meine, was wird man machen? Also der Text wird eingesprochen und es wird eine wie auch immer geartete, sage ich mal, akustische Untermalung des Ganzen geben. Also es wird ein gutes Hörspiel sein, ne? Aber es ist halt die Frage, ob man sich, also ob es so gut ist, dass man sagt, das akzeptiere ich jetzt als gute Leistung oder so für sich selber. Ne? Das ist nochmal eine andere Frage. Aber so, deswegen das ist eben das Schöne, man kann mit solchen Projekten nie scheitern. Es geht nicht. Es ist unmöglich. Also, weil man immer, also wenigstens schleppt man die Erfahrung mit sich rum, aber ein Scheitern ist in dem Sinne ausgeschlossen. Also man kann es nicht, man kann nicht dran scheitern. Und das ist aber eine Erkenntnis. Ich meine, ich bin jetzt 40, der Joscha, der ist irgendwie 32 und die Sprecherin, die ist frisch vom Studium. Ne? So, und sage ich mal, die größte Gelassenheit, würde ich mal sagen, die liegt jetzt vielleicht bei mir. Ne?
Ja.
Und dann merkst du halt richtig bei den anderen Beteiligten, also nicht nur auch bei mir selber, dann, wo du dann sagst, okay, wir machen ein Hörspiel und dann bist du sofort in dieser, was denken denn andere Leute, was ein Hörspiel ist und so machen wir das jetzt. Ne? Also diese sozusagen Erwartungserwartung und also da spielt dieses ganze Soziologie und dieser ganze Kram spielt alles mit, das kannst du wunderbar dort studieren. Also deswegen so ein Projekt, wie gesagt, es ist. In dem Sinne ist es ernst, weil wir wirklich ein gutes Ergebnis wollen. Ich habe ja auch schon den Trailer, den haben wir auch, das hat der Joscha, kann man sich gar nicht vorstellen, in einer halben Stunde zusammengezimmert.
Wow, sehr
Der
gut.
hat da, ja, also ich habe da bloß gesagt, ich möchte gerne Folgendes haben, ne? Dann habe ich ihm so Audio-Files rübergeschickt, wo ich so Restwärme rein in verschiedenen, also mal geflüstert, mal richtig gesprochen und so weiter. Und die Mandy hat es genauso gemacht und der Joscha dann auch nochmal und dann hat er das irgendwie zusammengemehrt da und hat dann gesagt, so, das ist es jetzt. So, und dann haben wir da gesagt, nee, das noch ein bisschen anders, die Trompete möchte ich jetzt als was anderes haben und oder, ne? Und dann hat er das dann eine halbe Stunde so noch ein bisschen Video darum gebastelt und fertig war es, ne? Also das, da bin ich immer wieder erstaunt, ja, also wie der das so macht, also. Weil ich, naja, ich stehe dann immer vor dem Ergebnis und denke, Mensch, sowas kannst du einfach nicht. Da fehlt mir jegliches Geschick dafür. Aber gut, deswegen machen wir das Hörspiel, dass man vielleicht sowas auch mal lernt. Also was ist nicht so, aber dass man einfach mal ein Gefühl dafür bekommt, was bedeutet Hörspiel. Ja. Im Übrigen, jetzt vielleicht noch so letztes Wort zum Hörspiel. Ich muss dafür Werbung machen, weil ich das so toll finde.
Ja.
Es gab beim DLF, da gibt es ja keine Verkehrsnachrichten mehr.
Hm. Und ja.
Genau, und anlässlich des Ausphasen dieses Verkehrsnachrichten gibt es ein Hörspiel, das ist mehr oder weniger eine Hörcollage. Die Gefahren des Deutschlandfunk heißt das. Das ist vom Carsten Schneider. Und da hat er alle Verkehrsnachrichten eines Jahres sortiert und gemacht und getan und hat dann quasi, das geht von A bis Z, ne, also fängt Gefahr durch einen Aktenkoffer über die Badewanne bis sonst irgendwas, ne, Gefahr durch einen Zaun. und also das ist also hoch interessant, wie aus diesen dummen, sag ich mal, Verkehrsnachrichten, die keinerlei, sag ich mal, intellektuelle Höhe erfordern, die da reinzusprechen, wie dann eben auch wie eine Art Musikalität entsteht und so weiter und so fort oder was für kuriose Dinge da auf der Autobahn los sind. Ne? Also das kann ich jedem nur empfehlen, das mal anzuhören. Ne? Also,
ich habe gefunden hier die Gefahren eines Jahres im Deutschlandfunk, Hörspiel 40 Minuten.
Genau.
Von also Carsten Schneider.
Genau. Und ja, und der Carsten Schneider, der hat noch viele andere Sachen gemacht. Der hat zum Beispiel eine Bildcollage, da hat er aus den Überschriften, ich glaube der Berliner Zeitung oder irgendeiner Zeitung, hat er auseinandergeschnitten und hat dann alle und auf eine Pappe geklebt. Ne? So, und da hast du halt so eine in verschiedensten Größen und so weiter. Ne? Also hat er dann das Wort und gehabt. Ne? Und dann hat er, genau, und dieses ganze, also dieses Hörspiel, über das wir gerade gesprochen haben, das ist Teil eines Albums. Das heißt, die Dekonstruktion des Deutschlandfunk. Und da ist ein Stück, das geht auch mehrere Minuten, der Atem eines Tages. Und da sind tatsächlich nur Atemgeräusche drauf, ne? Also wie Leute Luft holen. Dann gab es noch ein Stück, da fand ich auch so hochinteressant, also womit man sich beschäftigen kann, ne? Die Infinitive des Deutschlandfunks. Dann hat er alle Textbeiträge durchforstet und hat die Infinitive rausgeschnitten und dann aneinander montiert, sage ich jetzt mal. Ne? Also gibt es echt, also ja, also war ich total begeistert. Ist das, für sowas bin ich ja immer zu haben, ne? Also irgendwas zu hacken und dann neu anordnen und was vollkommen schräg ist eigentlich, ne? Also wie diese Verkehrsfunknachrichten, also wer kommt denn auf so eine Idee? Aber es ist echt toll geworden. Also wenn man das, die Kinder hören sich das auch gerne an, ne? Weil dann halt irgendwann mal ist dir das vollkommen egal, was der da jetzt gerade sagt, sondern du hörst nur noch diesen Rhythmus, ne? Also dieses, was man sieht, ist immer das Gleiche und dann manchmal versprechen sie sich auch, das irritiert dich dann selber und dann, hä, was hat er jetzt gesagt? Ne?
Ja, keine Spoiler bitte.
Also hör dir an, es ist sehr interessant, ja, ja.
Hattest du schon das Gespräch mit Michael Wald?
Nee, das ist jetzt am Mittwoch.
Ah, okay.
Genau, das ist, das ist, ich weiß nicht, worauf ich mich da einlasse, also das ist wie immer. Vor allen Dingen das kannst du mir bei Gelegenheit vielleicht, wie nennt man den? Bertrand Terrier?
Weiß ich nicht, weiß ich wirklich, Bertrand Terrier, sage ich immer.
Ja, ja.
Emanuel heißt er.
Ah, so, okay, genau. Mit dem habe ich mich für Dienstag verabredet.
Sehr gut. Zu dem Blindgespräch.
Genau, wir wissen nicht, was wir voneinander halten sollen. Also In meinen Augen ist er Künstler, aber wie gesagt, also da bin ich auch schon mal im Irrtum aufgesetzt, als ich dachte, dass der Christian Strickler, gut, er ist auch Künstler, aber der hat ja in Wirklichkeit, macht er beruflich was ganz anderes, ne? Ja.
In Wirklichkeit.
Und genau, und für den Christian Strickler, den werde ich mir wahrscheinlich, mal gucken, wie er Zeit hat, nächstes Wochenende vielleicht. Da muss ich ausgeruht sein.
Ja, ich wollte mit dem auch sprechen letzte Woche, aber das hat leider nicht geklappt und vorletzte Woche auch, aber das hatte leider auch nicht geklappt. Sehr gut.
Ja, also schön nächste Woche.
Ich ihm schönen Gruß aus.
Ja, wenn es zustande kommt, ich weiß es noch nicht. Also ich habe jetzt erstmal meine Bereitschaft, also wir haben die gegenseitige Bereitschaft bekundet, sodass wir, und jetzt geht es halt sozusagen, wo kommt das nächste hin? Und ich muss mal sagen, ich hatte jetzt erstmal so auf meinen eigenen Podcast, ich will nicht sagen, ich hatte keine Lust mehr gehabt, aber lustlos war es nicht, aber mir hatte so ein bisschen wieder so ein Stück Anfang gefehlt, ne? Also, weil so das grundsätzliche Interesse, was mich so interessiert hat, das war abgegrast gewesen, ne? Und jetzt habe ich aber wieder einen neuen Anfang gefunden. Muss ich mal gucken. Also da wird es jetzt demnächst auch wieder ein paar, also nicht bloß, dass man immer wieder mit den gleichen Leuten zu tun hat, sondern mal wieder, es wird wieder Regisseur geben. Dann habe ich jetzt jemanden angefragt, der auch die grundsätzliche Bereitschaft dazu erklärt hat, aus dem Blinden- und Sehbehindertenbereich, weil mich da mal also interessiert, wie ist denn das heutzutage, wo alles so auf das Visuelle aus ist, also wie kommt man da als blinder Mensch, also wie kann man da teilnehmen, ne? Also das interessiert mich einfach, was da los ist, ne? Und das andere ist, genau, der Regisseur. Und dann fröne ich nochmal meiner Schlingensief-Leidenschaft. Da habe ich mir ich nenne es mal jetzt Filmwissenschaftler, habe ich mir eingeladen. Von dem würde ich wissen, an welchen Stellen taucht der Schlingensief heute noch auf? Also wo gibt es den noch? Ne? Also wo kann ich mir sein, also es heißt immer, er hat einen großen Einfluss, eine große Bedeutung gehabt zu seinen Lebzeiten, aber wo ist sein Einfluss jetzt? Ne? Also das würde mich mal interessieren. Und das ist so ein bisschen so sein Steckenpferd und das wird in den nächsten Wochen so passieren. Also da bin ich frohen Mutes.
Ja, sehr schön. Also seit eurem Gespräch damals folge ich auch dem Operndorf Afrika auf Facebook.
Ja.
Und die posten immer wieder Fotos auch von Besuchern und was da so passiert.
Ja, finde ich, also ich habe jetzt immer aus Burkina Faso hat man ja so schreckliche Nachrichten mit den Islamisten und so weiter. Deswegen, da hatte ich immer schon, also ist komisch, ne? Man kennt die Leute nicht, aber man hat trotzdem Angst um die, ne? Also denkt dann immer, scheiße, ey, ist das alles so toll und die Leute, die haben irgendwie, ich will nicht sagen, den Sinn des Lebens gefunden, aber die haben so, also denen geht's gut. Oder besser, ne, als und jetzt wird das alles wieder in Frage gestellt, das ist so ein Scheiß. Also, was soll das, ne? Also da bei solchen Sachen, da muss man dann immer sich selber auch nochmal in Frage stellen, inwieweit es mit seiner eigenen pazifistischen Haltung man bei solchen Lebenslagen dann weiterkommt, ne? Also, also Stichwort Mali und Frankreich und so weiter, ne? Also das ist dann halt, aber das führt jetzt zu weit, wenn man das macht. Aber wie gesagt, also das sind so die nächsten Sachen, die ich so vorhab. Mal gucken. Also du siehst, es ist, das Leben ist voll und dann bin ich ja hier noch Familienvater, ne? Also das darf man auch nicht vergessen. Und arbeiten gehe ich auch noch. Also. Ja,
sehr gut. Sehr fleißig.
Aber so soll es sein. Gut.
Ja, danke.
Dann bist du aufgeklärt.
Genau. Ich denke, und wir machen dann bei Gelegenheit einen Termin wegen dem Kennziffern-Gespräch.
Ja, klar.
Und Prozessmanagement und Beratergesellschaft.
Ja.
Sehr gut.
Genau. Sehr gut, ich freue mich. Bis dahin, ciao.
Bis dahin, Frank. Tschüss. Ciao, ciao.
Helaas ist de Verbindung um radiotechnische Redenen verbroken. Probeert u het later nog eens.